So, da sind wir wieder, Hand aufs Herz, der offizielle Podcast der stärksten Handballliga der Welt, der Daikin Handball Bundesliga. Und wir sind mittlerweile bei Folge 135 angekommen. Und ihr kennt ja unser Motto, wir wollen euch hier spannende Menschen aus dem Handball näher bringen und vorstellen. Und ich habe über meinen heutigen Gast schon ziemlich viel gelesen und gehört, aber nicht, dass er langweilig wäre. Mischa Kaufmann ist bei uns. Herzlich willkommen, Mischa.
Schönen guten Tag, danke vielmals, dass ich da bei dir sein darf und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir.
Ja, ebenfalls. Wie würdest du dich denn eigentlich selbst beschreiben, Mischa?
Wie ich mich selbst beschreiben würde, zielstrebig, hartnäckig. Wenn ich was will, dann bin ich bereit, alles dafür zu tun, um mich an diese Sache ranzunähern. Und ich bringe sehr viele Opfer. Konsequent würde ich mich beschreiben, leidenschaftlich. Wenn ich was mache, mache ich es mit Herzblut. Also ja, vielleicht manchmal ein bisschen zu verbissen. schwierig loszulassen für mich. So würde ich mich beschreiben. Sehr empathisch. Das finde ich eine große Stärke und Fähigkeit von mir. Empathie.
Hört sich alles sehr spannend an. Insofern passt das ja wunderbar in unseren Kontext und passt auch alles so in mein Bild, das ich von dir habe. Ja? Transportiert über die Medien oder auch eben über den direkten Kontakt. Also jetzt müssen wir die Leute erstmal abholen und mitnehmen. Wir sind heute, es ist Mittwoch und zwar der Mittwoch vor dem Derby hier im Schwabenland. Ja? TVB Stuttgart gegen Frisch auf Göppingen. Das heißt leider, wenn der Podcast erscheint, dann ist das Spiel schon gespielt. Aber wir können noch nicht drüber sprechen, weil es hat noch nicht stattgefunden. Aber cool, dass du am Tag vor dem Spiel so viel Zeit für uns hast. Wir sitzen auf der Geschäftsstelle des TVB im wunderschönen Waiblingen. Ich bin zum ersten Mal hier, muss ich sagen. Schöne Aussicht. Ich wusste gar nicht, dass es so bergig ist hier.
Unglaublich.
Das erinnert mich ein bisschen an Eisenach.
Es erinnert mich vor allem an die Schweiz.
Also,
das ist Wahnsinn. Es ist sehr ähnlich. Ja? Die Landschaften grün, sehr viel grün. Es ist auch hügelig da, also auch da, wo ich lebe, am Weinberg, ist es top. Also ich verbinde sehr viel mit der Schweiz, ja, muss ich ehrlich sagen, wenn ich aus dem Fenster schaue.
Ja, da kommt es nicht automatisch drauf, oder? Wenn man denkt, jetzt der Mischa, der Schweizer, ist jetzt in Stuttgart und dann hat er eine Kulisse, die ihn an die Heimat erinnert.
Mhm. Gut, die Kulisse in der Heimat ist dann schon noch ein bisschen noch hügeliger. Ja, das ist schon. Aber ich muss schon sagen, so die vielen Grünflächen, Waldflächen, das, was ich hier sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, egal ob das jetzt hier in Waiblingen ist oder bei mir in Kern, ist schon sehr idyllisch und einzigartig. Und ich finde das, find das riesig. Muss aber ehrlich sagen, dass das auch in Eisenach, die Grünflächen da wirklich auch bezaubernd waren. Und ich habe auch meine zweite Ortschaft jetzt mit Stuttgart, ist sehr, gefällt mir vom Lande her und von den Leuten. Kultur ist top, finde ich super.
Weil du es gerade nochmal angesprochen hast, Eisenach, wenn man mit dir über WhatsApp kommuniziert, stellt man schnell fest, du hast in deinem Profilbild noch die Wartburg. Mhm. Wie kommt das?
Ja, das kommt daher, dass ich eigentlich vis-à-vis, sagt man in der Schweiz oder auf Französisch, eigentlich in der Nähe gleich von der Wartburg gelebt habe, ungefähr auf der Höhe der Wartburg, ein bisschen tiefer. Und ich habe eigentlich immer von meinem Wohnzimmer auf die Wartburg gesehen. So. Und ich bin ein Mensch, der gerne spazieren geht, wenn ich Zeit habe, auch ein bisschen, um mich selber zu reflektieren. Oder man sagt auch immer, selber ein bisschen die Psyche reinzuwaschen, wenn man viel beschäftigt ist, emotional arbeiten muss. Und dann habe ich, die Wartburg ist einfach, die war immer ein stetiger Begleiter von mir. Und in Eisenach natürlich ist das Wartburgzeichen natürlich eine sehr hohe Sache und sehr große Sache und hat eine große Bedeutung für die Stadt. Diese Bedeutung hat es auch für mich gegeben. Irgendeinmal, wo ich angefangen habe zu spazieren, habe ich dieses Bild einfach immer wieder im Kopf gehabt. Ich bin immer wieder auf dem gleichen Fels gesessen und habe die Wartburg angeschaut. Also es hat auch in meinem Kopf eine große Rolle angefangen zu spielen, hat mir sehr viel Sicherheit und gutes Gefühl gegeben. Und deswegen ist das Bild immer noch da drauf und soll mich an viele gute Spaziergänge und Erinnerungen zurückbringen.
Deswegen ist es noch da. Und was muss passieren, dass da ein Bild von Stuttgart dann reinkommt ins Profil?
Ich glaube, das hat, also ich hab das nicht reingemacht wegen dem Handball, sondern ich habe das reingemacht, weil das für mich als Menschen Stellenwert hat und immer noch hat. Und deswegen erinnere ich mich gerne zurück an diese Sachen, diese Zeit, jetzt unabhängig vom Handball, sondern mehr so als Zeit, wo ich als Mensch verbracht habe dort. Was muss passieren? Ja, es muss eine emotionale Brücke aufgebaut werden, und wenn etwas für mich einen Wert hat, dann kommt es auch gemäß dann diesem Platz über, was für mich wichtig ist, und dann will ich mir das auch sinnbildlich jeden Tag vor Augen führen, weil ich mag die Energie, ich mag die positiven Gedanken, was das mitbringt, und deswegen, ja, was braucht es? Braucht eine emotionale Brücke zu etwas, und das muss man zuerst erarbeiten.
Okay, hast du schon irgendwas gesehen hier in der Stuttgarter Gegend, was das Potenzial hätte, in dein Profil zu kommen? Ein Gebäude oder eine Landschaft?
Es hat definitiv sehr, sehr viele Sachen, die man jetzt erwähnen kann. Ich bin tatsächlich, momentan komme ich nicht so viel zum Spazieren, ich komme nicht so viel raus, muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe sehr viel Zeit jetzt in diesen Leidenschaft, diesen Beruf, Handball, TVB investiert und bin sehr viel da unterwegs, habe mir nicht viel Zeit bis jetzt für mich genommen, und aber das wird auch kommen, deswegen, da bin ich sehr offen, ich bin da nicht fixiert auf etwas Spezielles, sondern ich bin mehr so auf dieser Meta-Ebene, der vielleicht dann irgendwie das Gefühl plötzlich entwickelt, da ist was, das zieht mich an, und dann wird das immer wie mehr kommen, und ja. Ich bin nicht jetzt auf Biegen und Brechen, muss ich da was suchen, dass ich mein Profilbild erneuere, sondern wenn da was kommt, dann wird diese Ortschaft oder diesen Punkt mir dann schon signalisieren, hey, ich bin hier und du kannst mich sehen, und dann...
Also gut, dann werde ich das jetzt einfach beobachten, ja? Immer mal wieder reingucken.
Kannst du gerne tun.
Ob sich da was verändert. Wie ist das grundsätzlich so? Wie passt der Schweizer hierher ins Schwabenland?
Ich glaube, der Schweizer passt überall gut hin. So. Wir sind sehr.
Warum? Wie ist der Schweizer so?
Ich glaube, der Schweizer kann sich sehr gut anpassen, so überall. Ich glaube, er ist nicht einer, der jetzt sein eigenes Ding irgendwo durchzieht. Er kann sich sehr gut in jegliche Form von Kultur einbringen, akzeptiert andere Sachen, ist großzügig. Ja, ein Schweizer ist zuvorkommend. Ich kann sehr viel Gutes über Schweizer erzählen, aber so habe ich die Deutschen auch kennengelernt. Ich glaube, wir sind ähnlich von gewissen Sachen her, und deswegen passen wir, glaube ich, einfach gut hierher, und die Deutschen passen auch sehr, sehr gut in die Schweiz, und so trifft man sich, wenn ich in der Schweiz bin, treffe ich viele Deutsche, und wenn ich in Deutschland bin, dann treffe ich auch viele Schweizer, vor allem hier in Stuttgart, und ja, ist eine schöne Region, und uns verbindet viel.
Also klar ist natürlich, ich meine, wir haben die Schweiz, jetzt warst du 4 Jahre in Thüringen, jetzt bist du hier im Schwabenland. Das sind jetzt keine dramatischen kulturellen Unterschiede, ist mir natürlich klar. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, in Japan oder Indien oder in Südamerika jetzt vergleichsweise leben würdest. Trotzdem gibt es ja schon gewisse Unterschiede. Was sind jetzt, also im Vergleich zu den Menschen, die du in Eisenach erlebt hast, zu den Thüringern, zu den Eisenachern, hast du da schon Unterschiede festgestellt jetzt zu den Leuten hier im Schwäbischen? Was ist anders?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, das kann auch gefährlich sein. Ja, natürlich. Man merkt es an vielen Sachen, wie sich die Leute kleiden, wie sich die Leute bewegen, wie sie reden, wie sie sprechen, was für sie eine Wichtigkeit beinhaltet. Man sagt es immer, in Eisenach hat man gemerkt, die Verrücktheit der Leute, wie die hinter einem Handballverein gestanden sind. Das sieht man ja auch in Magdeburg, wo ich schon das Gefühl habe, so Ostdeutschland ist dann schon auch ein bisschen verbissener, was solche Sachen, Fankulturen angeht oder gewisse Leidenschaften, die man pflegt. Die haben eine Meinung und die tun sie kund, ja. und teilen sie die auch mit, wenn etwas nicht gut ist. Hier im Schwabenland habe ich eher so das Gefühl, es gibt ein gutes Sprichwort, so schaffe, Häusle bauen, was ich immer wieder höre.
Das habe ich auch schon mal
ein
gehört.
Sehr sparsamer Mensch, der schon begeisterungsfähig ist, aber ich glaube jetzt nicht so hardcore-mäßig unterwegs ist, dann wie die Leute in Thüringen oder in Eisenach. Wenn es um eine Sportart geht, so sie lassen sich gerne begeistern. Ich glaube, sie mögen guten Wein, sie mögen gutes Essen. Das ist so, das merkt man schon, dass da kulturell schon was anderes ist. Ich denke, dass der Schwabe sehr ähnlich ist wie auch der Schweizer. Mhm. So,
okay.
So schätze ich das ein.
Okay, dann müsste es ja genau am richtigen Ort sein, Mischa.
Genau so fühlt sich für mich an, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch mit meiner Frau und meiner besten Freundin immer viel darüber gesprochen. Ich pflege da einen sehr intensiven Austausch und muss ehrlich sagen, ja, ich bin an einem Ort, wo ich mich zu Hause kann ich nicht sagen, aber ich fühl mich hier so, als könnte ich die nächsten 10, 15 Jahre hier verbringen. Ja. So fühle ich mich hier. Ja.
Ist das außergewöhnlich? Oder weißt du, an deinen vorherigen Stationen, jetzt zuletzt, ich habe es ja gesagt, 4 Jahre in Eisenach, davor hast du in der Schweiz gearbeitet, hattest du dieses Gefühl dort auch oder ist das jetzt hier was Besonderes? Diese Vorstellung von Langfristigkeit, so wie du es gerade skizzierst.
Grundsätzlich habe ich mir nie langfristig Gedanken gemacht in anderen Strukturen, muss ich ehrlich sagen. So, es war für mich immer, es war klar, warum ich dorthin gehe, das war der Grund Handball. Mhm. Hier muss ich schon sagen, ist es für mich komplett was anderes. So, einfach, es ist alles drumherum, die gesamte Personen, die Menschen, die Energie, die man hier spürt, die Strukturen, die man hier hat, auch das, wie gesagt, das Ländle, was man hier hat, es ist schon, ja, es ist eine
runde Sache. Du hast auch die Sprache so schon adaptiert,
das Ländle. Ich hab's von dir übernommen, das Ländle. es ist einfach eine runde Sache und genau so fühlt sich's an und so ist momentan auch meine Energie und deswegen teile ich das auch so mit, aber normalerweise bin ich nicht so der Typ, der jetzt sagt, okay, ich kann mir vorstellen, die nächsten 15, 20 Jahre in einem Fleck zu bleiben.
Also ist es schon was Besonderes, dass du
das jetzt
über die momentane Situation hier in Stuttgart sagen kannst. Ich meine, gut, muss ich dir ja nicht erzählen, im Profisport können sich Dinge mitunter auch verändern, wie im anderen Leben auch, ja? Man weiß es nicht, aber das können wir einfach mal festhalten oder du hältst es fest, das Gefühl ist im Moment so bei dir da. Also, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Jetzt ist es natürlich, also rein geografisch gesehen, hier von Stuttgart aus, doch ein ganzes Stück näher in deine Schweizer Heimat, oder?
Definitiv,
ja. Wie lange fährst du? Haustür?
Je nach Verkehr. Also der Verkehr hier in Deutschland ist schon ein bisschen schwierig. 3 Stunden, würde ich sagen.
Das ist aber okay, oder? Also ist mal
3 Stunden ist vollkommen okay.
Wie war es vorher von Eisenach aus?
Ja, da waren wir schon 5, 6 Stunden unterwegs.
Bist fast um die Hälfte richtig, näher herangerückt. Woher kommst du aus der Schweiz?
Wo
seid ihr da? Deine Family ist ja immer noch in der Schweiz.
Genau, also wir leben in Arch. Arch ist ein kleines Dorf mit rund 1000 Einwohnern. Das ist angesiedelt an Bern, also es gehört zur Hauptstadt Bern, Kanton Bern. Mhm. Also in der Nähe von Bern eigentlich sozusagen kann man das.
Okay.
Also Arch kennt ja wahrscheinlich niemand, der diesen Podcast hört.
Also das weiß ich nicht, aber ich kenne es nicht.
Nein, ja, es kennen viele nicht. Und es ist auch sehr klein und ich bin ein Bube vom Lande. Und fühle ich hier auch. Und deswegen habe ich auch meine Wohnung hier ausgesucht, dass ich eher auf dem Ländle bin und nicht in der Stadt drin.
Okay, aber wenn du sagst, wenn es gut läuft, 3 Stunden, da kann man dann auch mal für 1, 2 Tage nach Hause fahren, wenn das Heimweh oder die Sehnsucht zu groß wird. Wie ist das für dich? Ich meine, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist auch kein Geheimnis, deine Frau und deine 2 Töchter, die sind schon zu Eisenacher Zeiten sind in der Schweiz geblieben. Das ist jetzt schon eine ganz schön lange Zeit, ja?
Ja, es ist...
Wie du viel getrennt bist von deiner Familie.
Ja, ich versuche das mir immer auch zu verbildlichen, weil es mir schon auch wichtig ist zu wissen, dass ich die Zeit nicht zurückbekomme. So, das ist mir schon auch klar und bewusst, was für ein Opfer ich bringe. Nicht nur ich, auch meine Familie und meine Kinder. Meine Tochter wird jetzt ist 7. Ich bin jetzt 4 Jahre in Deutschland. Das heißt, die Hälfte ihres Lebens bin ich nicht regelmäßig zu Hause. So, das ist schon etwas, was mich extrem berührt. Was auch schwierig ist. Ich finde, es wäre viel einfacher zu sagen, kommt mit mir mit nach Deutschland und ihr lebt mit mir zusammen hier. Aber da haben meine Frau und ich einfach, wir mussten eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung war sichtlich nicht einfach oder ist immer noch nicht einfach, für beide nicht. Ist aber so, dass man, wenn man keine trifft, auch eine trifft. Und wir wollten diese Entscheidung bewusst treffen. Was ist das Beste für unsere Kinder? Was ist das Beste für die Töchter, die wir haben? Weil wir einfach gesagt haben, ja, die Schulen sind hervorragend in der Schweiz. Sie leben in einem Umfeld in Arch, wo mein Bruder, die Tante, die Mutter, die Großeltern okay. einfach alle da sind im Umkreis von 5 Kilometern. Mein Bruder lebt noch im gleichen Dorf. Das heißt, meine Töchter gehen mit seinen Kindern in die Schule. Und das ist dann schon einfach auch ein Privileg, das Ganze. Und meine Kinder jetzt da rauszureißen, immer mit dem Unwissen in diesem Business. Ja, du hast zwar einen 3-Jahres-Vertrag oder einen 2-Jahres- oder einen 4-Jahres, ja,
und morgen kannst aber auch sein.
Morgen vorbei sein, ja. Das in beide Richtungen. Und dann will ich nicht, dass meine Töchter dann irgendwann nach 10 Jahren 7-mal den Standort gewechselt haben. Selbst wenn ich das nicht möchte, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass ich zu Beginn mal dieses Abenteuer Deutschland alleine angehe, ja. Einfach weil wir klare Strukturen wollten für unsere Kinder. So. Und das ist natürlich für mich ein brutales Opfer, weil meine Kinder sind schon, ja, das ist für jeden Menschen wahrscheinlich das Wichtigste im Leben und hat einen sehr hohen Stellenwert auch für mich. Und fällt mir schwer, ja. Diese Entscheidung so zu treffen, aber ich wollte das so unegoistisch wie möglich machen und nur weil ich diesen Traum habe, etwas Großes zu schaffen, etwas Großes zu erreichen, ja. heißt es auch nicht, dass meine Kinder dann darunter leiden müssen. Und deswegen da denke ich, dass wir in dieser Struktur, wenn wir die Kinder in dieser Struktur lassen, das für sie nachhaltig besser ist.
Mhm. Mhm. Das war eure gemeinsame Entscheidung, die Entscheidung deiner Frau und dir, und die habt ihr jetzt ja quasi 2021, als du nach Eisenach gekommen bist, zum ersten Mal nach Deutschland, habt ihr die so getroffen. Und normalerweise hinterfragt man so eine Entscheidung ja immer mal wieder, Mensch, ist das richtig so, passt das für dich, passt das für mich, und das ist stabil einfach nach wie vor der Status quo, dass alle Beteiligten sagen, ja, also ich meine, in der Konstellation, so wie du sie beschreibst, es gibt ja nicht die eine perfekte Lösung, die alles abdeckt, ja, wenn du sagst, mein Traum ist es, in der stärksten Handballliga der Welt arbeiten zu wollen, und dann liegen die Sachen, die du gerade ja skizziert hast, die du ja super aufgezählt hast, die liegen auf dem Tisch, ja? Und dann ist
die liegen da, ja, auf jeden Fall. Es ist ja nicht nur das, sondern wir haben das wirklich auch versucht. Das waren also Etappen. Oder das erste Mal war, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland zu einem Verein, der in der zweiten Liga am Rumpf spielt. Also der haben um den Abstieg gespielt, waren, glaube ich, zweitletzte Eisenach damals. Da war nicht klar, schafft man es nicht, komme ich nach diesem halben Jahr wieder zurück oder werde ich entlassen? Oder man kennt es nicht, ich kenne es nicht. Und da haben wir gesagt, okay, wir starten mal so. Dann hat man ziemlich schnell mal gemerkt, dass das auch eine längerfristige Sache sein kann zwischen mir und Eisenach. Dann haben wir das uns schon auch überlegt, haben dann aber gesagt, wenn ich diese Zeit, wo ich investiere in den Handball, unabhängig, ob ich jetzt in der Schweiz lebe oder hier, weil wo ich in der Schweiz war, war ich nicht mehr zu Hause. Ich war zwar näher, aber mehr zu Hause bewusst war ich auch nicht so.
Du meinst die Nettozeit,
die Nettozeit,
die du zu Hause warst.
Ich sage immer, am Ende geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. So, es braucht Quality Time mit der Familie. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass meine Kinder, wenn ich da bin, mich haben. Und das gelingt mir momentan einfacher, wenn ich von Deutschland nach Hause fahre, als wenn ich in der Schweiz noch tätig war.
Das heißt, also wenn du dann zu Hause bist, dann schaffst du es dann auch wirklich
richtig,
da zu sein.
Richtig. Das ist das, was ich mir gesagt habe, dass ich wirklich ohne Laptop nach Hause fahren will, dass ich alles gemacht habe, dass ich dann wirklich für meine Kinder da bin. Natürlich habe ich Telefonate, wo du halt ja, als Trainer, du kannst dich wegschieben. Auf null kannst du nicht arbeiten, aber ich versuche es auf ein Minimum zu halten und das ist dann auch wichtig. Aber es sind halt diese Entscheidungen, wenn ich da zurückkomme, wir haben uns dann überlegt, okay, sie kommen mit nach Deutschland, ich arbeite jeden Tag, habe viele Reisen, bin viel unterwegs in der Bundesliga. Ja, ja. Wie viel Zeit haben wir dann tatsächlich jeden Tag zusammen? Und dann merkt man schnell, oh, so viel Zeit hat man dann doch auch nicht, weil ich dann schon viel früh weg bin und spät nach Hause komme. Das heißt, ist es dann wert, dass meine Familie, meine Kinder, meine Frau so ein großes Opfer bringen, weg aus ihrem Umfeld kommen, wo sie mehrheitlich die Zeit verbringen dann in diesen Strukturen, als jetzt, dass sie mich 1-2 Stunden im Tag sehen, fand ich das schon sehr egoistisch von mir zu sagen, ja, ich will das und ihr kommt jetzt damit, was normalerweise auch kein Thema gewesen wäre, das hätte meine Frau, meine Kinder hätten das gemacht, die wollten das auch, aber ich finde einfach die Nachhaltigkeit in dieser Entscheidung, jeder, der Kinder hat, weiß, die Kinder, die zwischen 6 und 12 sind, die sind mehrheitlich in der Schule oder sie sind bei Freundeskreisen. Und die Nettozeit, die man zusammen hat, ist klein. Und deswegen war mir das wichtig, dass das Umfeld und die Struktur für meine Kinder passen muss. Und das hätte hier einfach nicht so gepasst, wie das in der Schweiz gepasst hat.
Du hast es gerade schon gesagt, du lebst deinen Traum. Du bist Trainer in der stärksten Handballliga der Welt. Da sind wir uns einig, oder? Dass das hier die stärkste Handballliga der Welt ist.
Das ist so. Ich sehe das definitiv so. Das ist die stärkste Liga der Welt. Das ist die konstanteste Liga der Welt. Das hat mit Abstand am meisten Qualität in dieser Liga und vielseitige Qualität. Und deswegen, es ist mein Traum. Ich glaube, es ist nicht nur mein Traum, es ist auch der Traum von vielen anderen, in dieser Liga zu spielen.
Worauf ich hinaus wollte, ist, das ist dein Traum. Und das hat einfach einen Preis, den du gerade skizziert hast in eurer Konstellation. Warum ist es den Preis wert?
Das ist eine gute Frage. So, es kommt immer auch ein bisschen darauf an. Ich bin so der Typ Mensch, der versucht, seinen Traum zu leben und versucht, seinem Traum hinterherzugehen, diesen Wille an den Tag zu legen. Das heißt, ich kann ja auch meinen Kindern viel zeigen und viel lernen, wenn sie, die haben auch Träume. So. Und ich bin nicht der versucht, meinem Kind jetzt den Traum auszureden, sondern ich versuche, meinem Kind zu ermutigen, wenn du einen Traum hast, dann glaub an den und mach was dafür. Mhm. Und das dafür machen bedeutet eben auch, dass du dann auch sehr viel Opfer dafür bringen musst. Und es ist unabhängig davon, ob das jetzt Handball ist oder ob ich jetzt Arzt dass ich mich entschieden hätte, jetzt Arzt zu werden. Es ist, wenn man eine Karriere haben möchte, egal auf welchem Berufs- oder in welchem Berufsteil man das möchte, man muss viel Zeit investieren, man muss viel Opfer bringen, dass man wirklich sich abhebt von dem Durchschnitt, dass man, wenn man einen Anspruch hat, nicht einfach gut zu sein, sondern man will der Beste sein, dann jagt man was. Und dieses Jagen bedeutet, dass man einfach auch sehr viel Opfer bringen muss. Das bedeutet, man muss eine gewisse Disziplin haben, man muss eine gewisse Hartnäckigkeit haben, eine gewisse Vorstellungskraft haben und dann einfach auch den Mut, das durchzuziehen. Das ist auch, man lebt ja den Kindern dann auch gewisse Sachen auch vor. So, und das ist mir wichtig, weil ich habe zu viel erlebt in meinem Leben, dass dir jemand sagt, das kannst du nicht und das schaffst du nicht und da bist du gut.
Das hörst du nicht gern, solche Sätze, gell?
Nein, ich habe einfach, irgendwann habe ich entschieden, wenn mir Menschen solche Sachen sagen, dann ist das ihre Grenze, nicht meine. So. Und ich bestimme selber über meine und lass mich nicht gerne Grenzen aufzwingen. Und das ist das, was ich meinen Töchtern auch immer wieder sage. Niemand hat das Recht, niemand auf dieser Welt hat das Recht, dir zu sagen,
wo deine Grenzen sind.
Genau, was du kannst und was du nicht kannst. Und ich will meine Töchter unterstützen, ihre Träume zu jagen und zu erleben. Und da ich selber es geschafft habe, mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Leidenschaft, und sehr viel Opferbereitschaft, meinen Traum zu verwirklichen, bin ich 100% überzeugt, dass das meine Töchter auch können.
Aber nochmal zu dem Preis zurück. Wie definierst du das für dich, dass es den Preis wert ist? Also machen wir es mal ganz konkret. Ja? Jetzt warst du 4 Jahre in Eisenach, jetzt bist du hier in Stuttgart. Was muss gegeben sein? Oder was musst du erreichen? Also wie auch immer du das definierst, das ist ja genau meine Frage, damit du für dich sagen kannst, das ist es wert. Kann man das so sagen?
Ich glaube,
das quantifizieren? Ist das ein Titel oder
nein,
was ist
nein,
das?
Nein, nein, gar nicht. Ich glaube, das kann man nicht quantifizieren. So. Es ist ein Gefühl, was man in sich hinträgt, wo man merkt, hey, man ist gut in etwas und man versucht, besser zu werden. Und in diesem Beruf, wo man tätig ist, merkt man, dass man vielen Leuten helfen kann, man kann vielen Leuten unterstützen. Ich meine, ich habe auch sehr viel mit Jugendlichen zu tun, die auch einen Traum jagen und ich kann die auch unterstützen und ich kann denen sehr vielen Sachen beibringen und lernen, ihre Träume zu jagen und ihre Träume zu verwirklichen, Sachen zu schaffen, wo jeder andere sagt, das schaffst du nicht. Und darin sehe ich meine größte Fähigkeit, Leute zu inspirieren, Leute zu motivieren, an das Unmögliche zu glauben und dafür zu arbeiten. Und das ist am Ende diese Energie, die mir eigentlich am meisten gibt. So, natürlich will ich gewinnen, natürlich will ich Titel, aber was ich vor allem will, ich will wachsen. So, ich mag das Wort Growth. Ich will mich entwickeln, ich will besser werden. Ich will, dass es nicht nur ein Farce von mir ist, sondern ich will das auch wirklich tagtäglich versuchen, in meine Tagesstruktur mit reinzubringen. Was mir extrem wichtig ist, wenn ich aufstehe in seiner Tagesstruktur, ist für mich, ich stelle mir mal den Wecker bewusst auf eine Zeit, wo mich eigentlich anscheißt, aufzustehen. Das heißt, ich zwinge mich schon mal aus meiner Komfortzone raus als erstes. Und das kann manchmal sein, dass ich sage, also ich ziehe es jetzt 4 Wochen durch, da stehe ich um 4:30 auf. und dann fange ich an mit einem Buch lesen, dann fange ich an mit Stretching, mit denen, mit Sachen, mich ein bisschen zu bewegen. Da gibt es ja dieses gute Wort Savers, was dir ein bisschen hilft, diese Struktur zu finden am Morgen.
Savers, was ist das?
Savers, ja, da geht es um das ist so ein Kombinationscode von Wort, also Savers, S steht für Silence, okay. So startest du mit dem Tag, Exchange mit Sport. Es geht dann weiter mit Schreiben und mit Hören und das sind dann alles mit Lesen und so versuche ich eigentlich quasi mein Tag zu beginnen mit der Absicht, bevor ich in den Tag starte, wo ich rausgehe in die Öffentlichkeit, will ich was gelernt haben. Etwas in einem Buch gelesen zu haben, etwas, was mir hilft durch den Tag, wo ich auch meine Gedanken, wenn ich mal Zeit habe, immer wieder auf dieses Detail, was ich gelesen habe, zu lenken und mich versuche, wie kann ich das verwenden, wie kann es mich besser machen. Mhm. Dass ich mir gewisse Themen rausschreibe, die mich interessieren und dann wirklich bewusst am Morgen dieses Buch lese. Und genau dann, wenn es der Peak anfängt, wenn eigentlich die Message kommt, lege ich das Buch weg und versuche mir dann vorzustellen, was will mir jetzt der Mensch, der das geschrieben hat, sagen oder wie geht das jetzt weiter? Und dann bin ich wirklich auch gierig, dann am nächsten Tag wieder zu lesen. Es ist so,
Micha, das klingt ja alles wahnsinnig spannend, aber muss das unbedingt um 4:30 morgens sein?
Nee, muss gar nichts. Also man kann tendenziell kann man auch schlafen bis 10:00. Es ist halt immer die Frage, ist es eine Kunst, bis 10:00 zu schlafen oder ist es eine Kunst, 5:00 aufzustehen?
Also für mich wäre es eine Kunst, bis 10:00 zu schlafen.
Okay, ich kann das nicht. Ja gut.
Wie es bei dir ist.
Ja, bei mir ist es so, dass wirklich, ich arbeite natürlich auch sehr lange und dann fällt mir das auch schwer, früh aufzustehen. Okay. Aber ich glaube, es geht einfach darum, gewisse Strukturen und Sachen reinzunehmen in den Alltag, wo einem helfen zu wachsen und Komfortzone ist nicht etwas, was dir hilft zu wachsen und da ich nicht in diese Komfortzone möchte, zwinge ich mich mit anderen Sachen, ja, man nennt es immer Bad Habits, Good Habits und ich versuche mich da gute Eigenschaften anzueignen jeden Tag, die mir helfen dann auch, ja, wenn ich dann schon früh aufstehe, dann stehe ich dann nicht früh auf, dass ich dann 2 Stunden am Handy sein kann und da irgendetwas etwas zocke oder anschaue, sondern dann will ich dann diese Zeit auch nutzen, weil sonst finde ich das schon auch doof, dann früh aufzustehen und nichts mit dieser Zeit zu machen. So, dann sage ich dann lieber schlafen, bleib im Bett. Aber auf deine Frage zurückzukommen wegen dem Opfer und dem Wert. Nein, für mich ist der größte Wert, wenn ich merke, dass ich einem Menschen etwas geben kann, wo ihm hilft, besser zu werden, mit ihm zu arbeiten, einem Ziel, einem Traum. Das ist für mich das, was mir am meisten gibt. Und darum sage ich, mir ging es immer um Persönlichkeitsentwicklung, Menschenentwicklung, Menschen voranzubringen, Menschen voranzutreiben, ihnen zu helfen, ihre Komfortzone zu verlassen und selber sich weiterzuentwickeln. Und das ist, ja, das ist schwierig. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Bundesliga in der Schweiz wäre und das am besten im Dorf, wo ich lebe. Das wäre für mich so das Wunschszenario, aber so wie ich gelernt habe, ist das Leben kein Ponyhof und man kann sich nicht einfach Sachen wünschen, sondern man muss die Gegebenheiten eben annehmen und die Gegebenheit ist, dass die stärkste Liga der Welt in Deutschland ist. Und das heißt, wenn man hohe Ziele hat und Ambitionen, dann zieht es einem früher oder später nach Deutschland oder man jagt dieses Ziel, zumindest nach Deutschland zu kommen. Und ja, ich darf meinen Traum jeden Tag leben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und auch sehr demütig und erinnere mich gerne an diese Sachen zurück.
Du willst Leuten helfen, hast du gesagt, und willst sie besser machen. Guck mal, was ich da habe.
Ja, hallo zusammen. Kurze Nachricht von mir. Ich wollte mich eigentlich nur bei Micha bedanken für alles, was er bisher getan hat in meiner Karriere. Ich glaube, ich wäre nicht da, wo ich heute stehen würde, wenn er nicht gewesen wäre. Er hat mich von Anfang an unterstützt, mit 14, 15 Jahren schon in der Jugend von meinem Heimatverein in der Schweiz bis nach Eisenach und jetzt in Magdeburg. Er war immer an meiner Seite. Ich konnte mich immer auf ihn verlassen, trotz Höhen und Tiefen. Und dafür wollte ich mich einfach bedanken. Uns verbindet eine tiefe Freundschaft und für die bin ich einfach unglaublich dankbar. Ja, eine witzige Geschichte, da gibt's viele, aber ich glaube, das lassen wir heute mal. Ich wollte mich einfach bei ihm bedanken und ja, wünsche euch einen schönen Podcast noch und viel Spaß. Tschüss zusammen.
Jo, da hatte jemand das Bedürfnis, was loszuwerden. Das war Manuel Zehnder, ja. Wer ihn nicht erkannt hat.
Ja, und? Berührt mich, sowas zu hören. Wir haben viele Sachen durchgemacht. Ja. Da war, wenn man so eine enge Zusammenarbeit hat, wie Manni und ich das hatten, dann geht es eben nicht mehr nur um Handball, sondern es geht eben auch um sehr viel Persönlichkeit, Persönlichkeitssachen, Sachen, die auch im Alltag begegnen. Da gab es ganz viele Sachen, die wir miteinander bestehen konnten, angehen konnten, erleben durften und auch teilen durften. Und das Band ist nie zerstört oder nie abgerissen worden bei uns. Es verbindet uns tatsächlich eine tiefe Verbundenheit, tiefe Freundschaft, weil es eben nicht nur um Handball ging, sondern auch um andere Sachen.
Ich glaube, die meisten deutschen Handballfans, die haben einfach natürlich noch im Hinterkopf, ihr habt zusammen in Eisenach gearbeitet, ja, und du hast ihn er ist Torschützenkönig geworden in Eisenach unter deiner Führung. Er war davor in Erlangen und er konnte sich dort noch nicht direkt in der Bundesliga etablieren und so. Jetzt spielt er mittlerweile, er ist leider verletzt, aber er kommt hoffentlich bald zurück. Er spielt mittlerweile bei der wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt im Moment beim SC Magdeburg. Also was für ein unglaublicher Weg. Und wenn ich dich jetzt so angucke, schade, dass man es nicht im Bild sehen kann, diesen Podcast. Ich sehe ein zufriedenes Lächeln, Mischa. Ist es genau das, worum es dir geht? Worüber wir gerade sprechen, über diesen Weg, Leute zu unterstützen auf diesem Weg.
Es ist genau das, was mir am Ende Gänsehaut bringt. Es ist am Ende genau das, was mich so tief berührt.
Der hat übrigens wirklich eine Gänsehaut.
Also ich sehe es ist so. Es ist, mir kommt da auch gleich ein Bild in den Kopf, wenn man von Traum spricht. Wir waren da, das ist eine gute Geschichte. Tatsächlich, Manni weiß die auch und er könnte die eigentlich auch erzählen. Wir waren vor x Jahren, ich glaube, das war in Köln, das zweite oder dritte Final Four, Champions League, und da war mein Vater noch da bei uns.
Wir waren als Zuschauer in
Wir waren
in
als, Köln, als ja. Junioren, also ich war Juniorentrainer in Suhr-Aarau und habe einen Ausflug gemacht mit den Jungs.
Und er war dein Spieler
damals? Und er war damals mein Spieler, ja. Und mit Manni und ich, und wir saßen immer zusammen mit meinem Vater und dann haben wir uns mal angeschaut und mein Vater hat da gesagt, ihr zwei werdet das mal gewinnen, so, und die Champions League. Und
das hat er ernst gemeint?
Ja. Mein Vater war sehr, ich habe auch gewisse Versprechen meinem Vater geben müssen vor seinem Tod. Und auf jeden Fall war es so, dass Manni dann...
Das berührt dich jetzt sehr, gell?
Ja, das berührt mich sehr, ja. Dass Manni Mann dann, wo Magdeburg die Champions League gewonnen hat, da war Manni ein Teil davon. Und dann hat er mir gleich ein SMS geschrieben, das ist für deinen Vater, das ist für uns. Ja, das geht mir schon nahe. Ja. Das ist schon. Ja. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Wir haben damals an etwas geglaubt, wir hatten einen Traum. Und wenn du dann siehst, dass dann diesen Traum, ja, man konnte diesen Traum ermöglichen. Und ich weiß warum und ich habe das Bewusstsein dafür, warum das so ist, warum er das dieses geschafft hat, warum ich es schaffen werde, auch diesen Traum zu erfüllen. Und
jetzt erzählst du mir, du bist damals noch Juniorentrainer gewesen, in der Schweiz, bei allem Respekt.
Richtig.
Du hast einen Juniorenspieler bei dir und dein Vater sitzt daneben und sagt, ihr zwei werdet es gewinnen. Da hege ich den Verdacht, dass du da ein bisschen was mitbekommen hast von deinem Vater, was dieses Denken betrifft, ja? No limits, Großdenken.
Ja, mein Vater war ein außergewöhnlicher Mensch, muss ich ehrlich sagen. Also er war außergewöhnlich im Sinne von seiner Denkstruktur. So, ich habe das Gefühl, dass mein Vater vielen weit voraus war. So, er war Architekt und er hatte schon damals sehr verrückte Ideen, wo vor 30, 40 Jahren jeder gesagt hat, was macht er jetzt? Und 30, 40 Jahre später gilt das als innovativ, also offene Küche. Damals undenkbar, vor 40 Jahren hat er somit auch reingebracht. Seine Badzimmer waren legendär an Details und das ist so, auch die Art und Weise, wie er trainiert hat. Ich kann mich gut erinnern, dass er vor 30, 35 Jahren war ich ein kleiner Juniorspieler, Handballspieler, und er hat im Training angefangen mit Farben zu arbeiten. Bei Rot muss ich das machen, bei Blau das, bei Grün das, bei Gelb das. Und ich habe damals immer zu meinem Vater gesagt, was soll das? Was willst du von mir? Was bringt mir das? So, ich habe ihm gesagt, ey, das hat doch mit Handball nichts zu tun. Und heute sitze ich hier und kann sagen, das, was mein Vater gemacht hat damals, war genial. Es war genial.
Also er war dein Trainer, oder?
Er war mein Trainer, ja, mein Juniorentrainer damals. Und das war wirklich, das war Live-Kinetik auf höchstem Niveau, was einfach vor 40 Jahren. Und das hat mein Vater damals schon mit mir gemacht und ich habe mich dann selber in diesen Sachen immer wie mehr entwickelt und gesehen, was für ein Mehrwert, was für eine Überlegung eigentlich dahinter stand, warum man das tut und wie man diese kognitiven Fähigkeiten braucht in diesem Spiel, um zu funktionieren. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, was ich gesagt habe, wo ich selber als Spieler, junger Spieler, 12 Jahre das Gefühl hatte, das ist jetzt, was wir da machen, hat ja mit Handball nichts zu tun, plötzlich erkenne, wie unglaublich zentral und wichtig sowas ist. Und deswegen sage ich, mein Vater war sehr kreativ in allen Formen im Denken und auch mit seiner Spielphilosophie, wie er damals gespielt hat. Ja, ich glaube, mein Vater hat mich schon ziemlich geprägt. Ja.
Das klingt so. Das klingt wirklich so. Mhm. Jetzt waren wir schon ganz tief drin. Ja. Wir haben ja normalerweise so eine Art Grundstruktur hier bei Hand aufs Herz, aber drauf gepfiffen. Ja. Ich bin der Meinung, man sollte die Feste so feiern, wie sie fallen. Aber bevor wir da natürlich schon nochmal eintauchen wollen, wo du eigentlich herkommst da aus der Schweiz und was und wer dich zu dem gemacht hat, der du heute bist, ganz kurzer Blick noch auf die Aktualität sportlich. Ihr seid gestartet, also 4 Spieltage, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Göppingen Derby ist noch nicht mit drin. Ist dir eigentlich bewusst, wie wichtig das hier ist, hier dieses Spiel gegen Göppingen?
No? Also ich allgemein Derbys, habe ich gelernt, in Deutschland sind unglaublich wichtig.
Ist das in der Schweiz nicht so?
Ja, doch, ja, aber da hast du nicht viele. So. Wir hatten da nicht viele, vor allem in diesen Mannschaften,
wo ich gespielt habe. Wenn man auf die Schweiz guckt, könnte man dann auch meinen, alles ist ein Derby, weil es da nicht so
ist. Ja, könnte man meinen, ich glaube wirklich das absolute Derby, das gab in der Schweiz, ist, wenn Bern gegen Wacker Thun spielt.
Okay.
Aber damit hat sich es dann auch schon gemacht. So richtig krasse Derbys gibt es dann da nicht. Aber wenn ich jetzt mich erinnere, meine erstes Jahr Reise nach, da war ich kaum 2 Wochen da und da habe ich schon gehört, wir spielen am Wochenende gegen Aue. Dann sage ich, ja, und? Aue? Ja. Dann sage ich, wenn du das verlierst, hast du ein Problem.
So, und ich, wer hat
das gesagt? Oh, okay, das waren die Fans damals. Dann sage ich, du kannst alles verlieren, alles, wirklich alles, ist mir egal, aber Aue verlierst du nicht. So, dann wusste ich, okay, ja, da war die Latte sehr hochgelegt und
ich weiß nicht.
Von dem her weiß ich, ja, okay, ich nehme die Derbys hier in Deutschland sehr ernst und mir ist durchaus klar, dass auch für Stuttgart, vor allem auch mit der Geschichte von letzten Jahr, schon auch sehr viel Brisanz und Pfeffer drin ist. Ja.
Ja. Also ihr seid gestartet, 4 Spiele sind zum jetzigen Zeitpunkt absolviert mit 3-5 Punkten. Am Wochenende habt ihr in Magdeburg gespielt. Ich habe es gerade schon gesagt, für mich ist der SCM im Moment die beste Mannschaft Europas und damit auch der Welt.
Sehe ich auch so, ja.
Sehe ich auch so.
Gehst du mit?
3-5 Punkte. Wie schaust du da drauf? Wie bist du zufrieden mit diesem Start?
Ja, natürlich würde ich gerne 10 haben oder 8 haben.
Gut, 10 nach 4 ist schwierig.
10 ist schwierig, aber 8 ist möglich. Ich würde natürlich, ich versuche ja, das Maximale anzustreben. So. Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Und ich muss die Spiele einzeln bewerten und ich sehe, dass wir im ersten Spiel gegen Hamburg eigentlich wirklich ein gutes Spiel machen. Wir kriegen da keinen Zugriff auf die Würfe vom Rückraum, was am Ende uns dann diese 2 Punkte gekostet hat. Dann haben wir eine Woche später in Flensburg ein Spiel, also nicht eine Woche später, 4 Tage später, in Donnerstag in Flensburg ein Spiel. Sind da eigentlich nah an der Sensation. Eigentlich, finde ich, kontrollieren wir dieses Spiel, sind eigentlich auch der bessere Gegner, führen lange oder eigentlich immer. Schaffen es dann am Ende nicht, diesen letzten Ball noch aufs Tor zu kriegen, nehmen den Punkt nach Hause und somit schreiben wir die erste Geschichte für den TVB Stuttgart. Danach kommt ein Heimspiel gegen den Bergischen HC, wo, glaube ich, auch du Kommentator warst. Glaube ich, ein souveräner Start-Zielsieg, kann man sagen. Wir waren besser in allen Belangen, das hat man gemerkt und gesehen. Und danach reist man nach Magdeburg. So, das ist natürlich die maximal schwerste Aufgabe in dieser Liga, weil Magdeburg ist momentan wirklich on fire. Die spielen unglaublich geilen, attraktiven und einen cleveren Handball. Und das macht sie unglaublich erfolgreich. Und da ist jeder in Strumpf und da passt einfach alles zusammen. Und das macht es natürlich dann schwierig, die Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz haben wir versucht, an das Unmögliche zu glauben, haben wir uns eigentlich auch gut darauf vorbereitet. Verwerfen dann zu viele freie Bälle, dass wir da irgendeine Möglichkeit haben. Oder Hernandez macht ein Weltklasse-Spiel, eins von beiden. Und das war für mich dann die Hypothek. Eigentlich war das Spiel von unserer Seite her nicht mal so schlecht. es hat einfach jemand die Storen zugemacht im Kasten und die Bälle gingen da nicht rein. Ja.
Ich finde das eine ganz interessante Stelle. Also ihr verliert bei der momentan, wir sind uns da ja einig, besten Mannschaft mit 9 Toren Unterschied. Mhm. Ich würde vermuten, die allermeisten auch fachkundigen Handballbeobachter würden dann sagen, okay, das ist im Moment ein normales Ergebnis. Wenn man dich aber gehört hat, was war es in der Halbzeit oder wo hast du mal deutliche Worte gefunden und deine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht, wenn man dich da gehört hat und wenn man, wenn man auch sonst zuhört, was du jetzt gesagt hast, ganz grundsätzlich natürlich, aber auch insbesondere jetzt zu deinem Wechsel nach Stuttgart. Ich meine, du hast davon gesprochen, dass du immer nach dem Höchsten strebst und das Höchste sind Titel. Dann vermute ich stark, obwohl du kannst das ja einschätzen. Du kennst die Qualität des SCM, das muss dir ja keiner erzählen. Und du kennst natürlich die Qualität deiner Mannschaft und dass der SCM, das sind ja 16 Weltklasse-Spieler im Grunde. Und trotzdem, wenn ich das jetzt alles so reinpacke, was ich bislang von dir weiß, vermute ich stark, dass du dann irgendwo auch unhappy bist. Ja? Selbst wenn es ein Stück weit normal ist, dass du unter den jetzigen Umständen, Stand heute, dort verlierst. Lass mich teilhaben.
Ja, das ist
ehrlichen Gedanken.
Aber das ist, ehrlich gesagt, ist das nicht in meinem Kopf so, sondern ich bin wirklich 100% davon überzeugt, dass wir das Unmögliche schaffen können. Dass wir,
und das hast du natürlich auch geglaubt, als ihr jetzt nach Magdeburg gefahren
seid. Das glaube ich in jeder Phase und das glaube ich auch immer noch, wenn wir am Ende mit 9 Toren hinten sind, 10 Minuten vor Schluss und wir kommen wieder auf 7 ran, dann glaube ich wieder, das können wir schaffen. So, ich denke halt nicht so in dieser Sparte, oh, jetzt ist etwas nicht mehr möglich oder die sind zu gut und dann können wir nicht schlagen. So, meine Frage ist halt immer, wie viele Chancen haben wir? Okay, wir haben 10% Gewinnchancen, wie kriege ich das auf 15? Und wie kann ich diese 15 auf 20 steigen? Das heißt, ich muss einfach einen unglaublich guten Job machen, ich muss die Jungs gut vorbereiten, ich muss ihnen taktisch helfen, damit sie gute Lösungen finden und so weiter und so fort. Und es ist meine Entscheidung, die ich getroffen habe, genau wegen diesem Grund, wo andere sagen, ja, du hast in Magdeburg keine Chance. So, ich weigere das zu glauben, das glaube ich nicht. So, das habe ich mit Eisenach auch immer gesagt, ich glaube daran nicht. Und dann kommt das letzte Spiel, letzte Saison mit Eisenach und du kannst gewinnen oder solltest eigentlich gewinnen. Oder
zumindest mit einem Punkt verloren, gell?
Wir haben mit einem verloren, haben den letzten Angriff, Ball, da war es, das war es sehr eng und da ging es bei Magdeburg um viel. Das heißt, mit Einstellung, mit Glaube, mit Mentalität ist unglaublich viel machbar. Und das, und wenn das Team zusammen versucht, ein Bild zu malen, ich bringe das immer als gute Metapher, so ein bisschen auch sinnbildlich zu sehen. Normalerweise ist eine Mannschaft ist gespickt mit 16, 17 Spielern. Und wenn jeder etwas auf ein Blatt Papier malt, dann malt jeder ein unterschiedliches Bild. So. Und das, wenn man das zusammenstellt, ergibt es am Ende nichts Gemeinsames. Und das, was ich einer Mannschaft immer wieder sage, die beste Mannschaft ist die Mannschaft, die es schafft, ein Bild zu malen auf ein Blatt Papier. Wir stellen es zusammen und das gibt ein Bild. Und das sollte was zeigen. Und das ist unsere Absicht, die wir hier versuchen. Wir versuchen auf der Platte etwas gemeinsam zu kreieren, wo jeder einmal in eine Situation kommt oder wo man halt heute mal für den spielt oder für den spielt, der einen guten Tag hat. Und somit versuchen wir, gute Strukturen und Automatismen zu schaffen, die uns helfen können, auch in Stresssituationen zu funktionieren. Und deswegen, ich habe mich entschieden, damals aufzustehen, jeden Tag, mir etwas beizubringen, weil ich wachsen will. Und ich habe mich entschieden, dass ich nicht einfach Zielsetzungen folge, die sagen, ja, ich möchte da Platz 11 erreichen oder Platz 5 oder was auch immer, sondern mein Ziel ist einfach, ich stehe auf und ich weiß, für was ich heute arbeiten möchte. Mhm. Und das ist nicht Platz 10 und das ist nicht Platz 15, sondern ich weiß, für was ich da hinkommen will. Das heißt, ich will Platz 1 erreichen. Wenn meine Chancen heute 5% sind, dann schaue ich, dass es morgen 6 sind. Und so versuche ich jeden Tag zu arbeiten und mich einfach weiterzuentwickeln. Den Fokus auf das zu lenken, was ich kontrollieren kann.
Aber das, was du, du hast das eingangs gesagt, also eingangs dieses Statements, dass du immer an das Unmögliche glaubst. So, jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Magdeburg-Beispiel, wo du in der Halbzeit ja deiner Mannschaft nochmal ein paar...
Es war im Timeout, laut Bild war das im Timeout.
Ja. Wo war es?
Das letzte Timeout in der zweiten Halbzeit.
Okay, was hast du genau gesagt?
Wortwörtlich soll ich das
nur in einem Satz von der Botschaft
Wortwörtlich her. War es, glaube ich, es kotzt mich an, diese Einstellung, diese Mentalität.
So, was meintest du damit ganz genau? Hattest du das Gefühl, die glauben eben nicht dran? Wirklich?
Nein, ich glaube, ich denke, bei mir ist immer alles klar definiert. So, das heißt, wenn meine Mannschaft von mir hört, ich brauche mehr Energie, dann weiß meine Mannschaft, was ich damit meine. So, und das ist auch extrem wichtig. Wenn ich meiner Mannschaft sage, es fehlt uns Mentalität, dann weiß sie ganz genau, woran das liegt. So, ich bin nicht einfach einer, der ein Wort verwendet, wie zum Beispiel, werf mal ein Tor. So, für mich ist das etwas, was nicht greifbar ist. Wenn die Aussage von mir für die Jungs nicht greifbar ist, das heißt, ich will Energie, bedeutet für meine Mannschaft, die weiß ganz genau, okay, was meint er mit dem Wort, was wir brauchen mehr Energie? Das bedeutet für mich, wenn ich meiner Mannschaft sage, ich will Energie, dann bedeutet das für mich und dann weiß die Mannschaft, okay, wir müssen zusammen kommunizieren, wir haben ein Problem, wir müssen zusammen eine Lösung finden. Lasst uns gemeinsam diese Lösung finden und nicht alleine. So, jeder Einzelne hat eine eigene Energie, aber ich will, dass eine Gesamtheit Energie entsteht. Mhm. Und wir hatten da ein Problem und dieses Problem heißt, wir konnten den Ball nicht ins das ist Eckige reinbringen, weil Hernandez dazwischen stand. Und ich habe es dann nicht akzeptiert, dass wir das einfach, ja, okay, heute hat er einen guten Tag. Mhm. Und dann treffen wir halt dieses Tor nicht, dass wir diese Einstellung dann plötzlich da gespürt
das
haben.
Das meintest du mit der Mentalität.
Das meinte ich mit der Mentalität, dass, ja, dass wir es so quasi wie akzeptiert haben, dass der halt heute einen Weltklasse-Tag hat. Dann sage ich, finde deinen Weg, dann mach was anderes, wirf anders.
Und deine Mannschaft weiß aber in dem Moment, behauptest du, was du genau damit meinst?
Ich behaupte es nicht. Das sind genau diese Themen, die wir jeden Tag miteinander besprechen. Wir besprechen.
So, und jetzt guck, was passiert. Jetzt, das ist nur ein schönes Beispiel. Das ist ja auch in Zeitungen, in Medien zitiert worden. Da ist ein Spiel, da ist eine Auszeit im Fernsehen zu sehen und dann schnappt man diese Sätze auf und die werden medial weiterverarbeitet und man interpretiert irgendwas hinein. Ich glaube, du weißt ziemlich genau, auf welches Thema ich hinaus will. Mischa, seit du in Deutschland bist, du bist auch immer wieder, was das betrifft, kritisch betrachtet worden, was deine Art und Weise der Ansprache betrifft. Also es geht jetzt um das Coaching rund um so ein Spiel, weil das ist das, was dann der Fernsehzuschauer oder der Zuschauer in der Halle dann unmittelbar mitbekommt. So, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ebenen im Grunde. Ja? Du sagst, wir haben das so klar definiert in unserer Vorbereitung, im Training, ja, dass die ganz genau wissen, wenn ich das und das sage, ist das und das die Botschaft. Aber die von außen drauf gucken, die dieses Wissen nicht haben, die stellen ihre eigene Interpretation an. Wie sehr beschäftigt dich das, diese öffentliche Wahrnehmung und Beurteilung dessen, was du da machst?
Ja, ich würde es lügen, wenn ich sage, das geht mir am Arsch vorbei. Im Gegenteil, ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich glaube, jeder empathische Mensch, der will grundsätzlich mal nicht schlecht dastehen. So. Es ist trotzdem aber eine Entscheidung, die man als Trainer oder die ich als Trainer treffen musste. So. Da ich auf sehr psychologischer Ebene arbeite, weiß ich, dass nicht jeder Spieler das Gleiche braucht, so an Energie. Es gibt Spieler, die brauchen eine harte Energie, es gibt Spieler, die brauchen gar keine Energie, es gibt Spieler, die brauchen weiche Energie, die brauchen Unterstützung, es braucht Spieler, die brauchen keine Unterstützung, es braucht Spieler, die brauchen harte Ansagen, die brauchen ein bisschen Arschtritte, dass sie sich bewegen, es gibt Spieler, die brauchen das gar nicht. Das ist... Psychologie ist ja sehr individuell betrachtet und ich versuche auf jeden Einzelnen einzugehen, meinen Spielern in diesem Moment das zu geben, was er braucht, um Bestleistungen zu bringen. Und das ist nur das Coaching. Und wenn wir jetzt über die Aufgabenteilung sprechen, dann ist genau das Wort, was ich vorher verwendet habe, das große Wort für mich selber auch in der Psychologie ist Control what you can control. Kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Und was ich kontrollieren kann, ist die Art und Weise, wie ich auf etwas reagiere. Ich kann nicht kontrollieren, wie du auf etwas reagierst oder was du tust. Aber wenn ich dir eine Aufgabe gebe, die du kontrollieren kannst, dann ist es kontrollierbar. Das bedeutet, wenn du ein Miss, also du verwirfst eine klare Wurfchance, obwohl wir das besprochen haben, so und so wollen wir das nicht machen gegen diesen Torhüter, dann ist es eine Situation, du kannst kontrollieren, wie du gegen diesen Torhüter werfen kannst, weil wir es vorbereitet haben. Und du kannst deine Reaktion auf deinen Wurf, wo du verworfen hast, kannst du kontrollieren. Dass er vielleicht einfach eine Weltklasse-Parade macht, das kannst du nicht kontrollieren. Das heißt, du kontrollierst am Ende das Tor nicht, aber du kontrollierst die Reaktion auf ein Tor. Und wenn ich dann sage, ich will, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir ein Fehlwurf haben, dass wir eine andere Form von Energie zeigen in diesem Moment, nicht den Kopf runternehmen, sondern wir zeigen Größe, wir zeigen Brust, wir kommen nach oben, wir haben eine gewisse Art von Emotionen, dann will ich, dass ein anderer Spieler zu einem Spieler hinläuft und ihn abklatscht oder pusht oder was auch immer ihm sagt, dann sind das klare Aufgaben und klare Sachen, die wir kontrollieren können. Und das ist für mich nur ein kleines Beispiel, aber es beschreibt so ein bisschen, was meine tagtägliche Arbeit ist. Ich versuche meinen Spielern potente Ziele zu geben, potente Aufgaben zu geben, wo wirklich von ihnen kontrollierbar umsetzbar sind. Und das macht es für mich dann von der Führung natürlich klar. Das heißt, ich
versuche. Nur als Beispiel, wenn du das jetzt, also du machst es ganz konkret. Ja, natürlich, das leicht gesagt, du wirfst jetzt den Ball ins Tor. Ja, das kann dir aber keiner garantieren, weil erstens ist da noch ein Torhüter unter Umständen dazwischen, vielleicht noch ein Abwehrspieler und vielleicht, selbst wenn ich in die linke untere Ecke will, erwische ich den Wurf nicht optimal. Aber grundsätzlich, wenn du sagst, von der Schlagrichtung her, ja, wenn wir aus der und der Position bei dem und dem Torhüter versuchen, ich mache es jetzt einfach mal platt, unten zu werfen und nicht oben.
Grundsätzlich ist
dann es ist so. Dann ist das eine sehr konkrete Aufgabenstellung.
Genau. Das ist
genau. So verstehst du dann deine Arbeit im Detail, wenn ich dich richtig verstehe.
Richtig. Wie gesagt, ich denke, wir sind im Leistungssport und da ist der Druck und der Stress auf einem Spielfeld ist immens hoch. Und in meiner Erkenntnis, wie ich mit Athleten arbeite oder mit denen auch viel mit Athleten rede, ist es so, dass die meisten Athleten haben einen komplett kontraproduktiven Fokus auf Druck und Stress. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich sage dir, Markus, du musst ein Tor werfen, dann bringt dich das als Spieler brutal unter Druck und unter Stress. Aber du weißt ja immer noch nicht, wie du ein Tor werfen kannst. Das heißt, worauf kannst du jetzt deinen Fokus lenken? Ja. Du hast eine so viel unglaubliche Auswahl von Möglichkeiten, wie du ein Tor werfen kannst. Und das macht dein Handeln, dein Tun, beeinflusst das unglaublich. Jetzt geht es um Erfahrung und individuelle Qualität. Wenn ein Spieler die Erfahrung und die individuelle Qualität besitzt, wie ein Gitzel, dann kann er mit dieser Information selber was anfangen, weil er weiß, was er machen will und lenkt seinen Fokus auf das, was er tun möchte. Okay. Wenn die individuelle Qualität aber nicht so hoch ist wie ein Gitzel, wo vielleicht nicht die Möglichkeit hat, jetzt zu sagen, ich gewinne von 10, 2 Kämpfen 9, dann ist dieser Fokus für ihn komplett unbrauchbar.
Es überfordert ihn
komplett. Das ist für mich das gleiche Beispiel wie du hast Hunger und du gehst einkaufen. Ja, du kaufst alles. Das ist der Fokus in diesem Moment so unklar. Das heißt, was dir hilft in diesem Moment, wenn du hungrig bist, ist, schreib dir eine Liste. Was willst du kaufen?
Was brauche ich dazu?
Und dann kann dir das helfen. Das heißt, du hast aber deinen Fokus konkret gelegt, indem was du ein Blatt Papier schreibst, was du kaufen möchtest. Und dann sagst du vielleicht noch, hey, ich weiß, ich habe Hunger und wenn ich Hunger habe, dann kaufe ich mir keinen Scheißdreck und schreibe das groß unten hin. Dann ist dein Fokus auch darauf, das brauche ich jetzt nicht, das mache ich nur, weil und so weiter. Und da bin ich einfach klar im Text, ich versuche,
die Aufgabenstellung so konkret und greifbar wie möglich zu machen.
Richtig. Und so runterzubrechen, damit es erfüllbar ist von diesem Spieler. Okay.
Selbst beeinflussbar. Mit möglichst wenig Außenfaktoren.
Und mit möglichst klaren Anweisungen, weil das ist so ein Beispiel, was ich jetzt auch mit Samu viel diskutiert habe.
Rötlisberger.
Dass der Fokus von ihm immer wieder auf die Situation gegangen ist, oh, ich muss einen Zweikampf gewinnen. Ja. So.
Und ich sage
jedem, eine der Aufgaben
eines Abwehrspielers.
Und das ist das, was ich mit Simone auch oder mit Manni auch viel gearbeitet habe. Das heißt, lenke deinen Fokus weg. Das ist auch dieses Thema immer wieder mit, wir müssen gewinnen, wir müssen gewinnen. Nein, natürlich wollen wir gewinnen, natürlich müssen wir gewinnen oder sind wir der Favorit. Aber am Ende geht es nicht darum, dass wir das Gewinnen sehen, sondern wir sehen die einzelnen Puzzle.
Wie kommen wir dahin?
Die einzelnen Puzzle, die dir helfen, am Ende dieses Spiel so zu beeinflussen, damit du es gewinnen kannst. Ja. Und das hat mit Fokus und Aufgaben und Aufteilung zu tun. Das heißt, ich habe da von Simon Sinek, Golden Circle, gibt es einen sehr interessanten Mentor, Psychologe, die auch in der Wirtschaft tätig ist, der eigentlich vom How I Watch spricht. Das, was machen wir, wie machen wir es und warum machen wir es. Und das ist eigentlich das Zentrale, was einem Menschen dann tatsächlich hilft, auch konkret zu sein. Das heißt, ich brauche eine klare Stellung, wenn ich sage, wie kann ich jetzt dann einen Zweikampf gewinnen? Lenke deinen Fokus nicht darauf, ich muss einen Zweikampf gewinnen, sondern lenke deinen Fokus in der Verteidigung darauf, wie stelle ich meine Beine? Wie will ich meine Beine agieren? Was machen meine Hände? Wie will ich mich gegen diesen Spieler positionieren? Was ist die Lieblingsbewegung von diesem Spieler? Und wenn ich diese Sachen alles in eine Analyse reinstecke, dann versuche ich dem Spieler zu sagen, lenke deinen Fokus lieber in diesem Moment auf die Beinarbeit, anstatt auf den Gedanken, ich muss einen Zweikampf gewinnen. Weil das eine kannst du kontrollieren mit den Beinen, das andere kannst du nicht kontrollieren.
Ja,
und das hilft dir dann auch im Prozess viel präziser zu sein. Weil die Beinarbeit kannst du verbessern, die Beinarbeit kannst du manipulieren, die Beinarbeit kannst du
für dich selbst
perfektionieren. Ja. Was du nicht perfektionieren kannst, ist das Endresultat, ich muss den Zweikampf gewinnen.
Verstehe. Nur damit ich es nicht vergesse, ich wollte dich noch fragen, fühlst du dich, weil wir an der Stelle waren, ja, wie du etwas, ich sag mal platt runtergebrochen, wie du etwas meinst, ja, und wie es aber von außen wahrgenommen und interpretiert wird. Und da gab es ja schon ein paar Stellen, seit du in Deutschland bist, wo es durchaus auch kritische Bemerkungen in deine Richtung gab, was die Ansprache betrifft zum Beispiel. Fühlst du dich missverstanden? Manchmal.
Ja, ich habe mir das jetzt so. Natürlich fühlt man sich missverstanden, weil ich meine es ja nicht so, wie es ist dann.
Du weißt doch, was ich meine. Du hast auch schon ein paar Mal. Also, hey, gerade die Leute, die regelmäßig Handball gucken, wissen doch, was ich meine. Ja? Du hast auch schon den ein oder anderen Spieler mal ordentlich zusammengeschissen da auf der Bank. Ja? Übrigens, da bist du nicht der einzige Trainer ganz nebenbei.
Nee, ich glaube, jeden Trainer, der einen hohen Anspruch hat und hohe Ziele hat, hat natürlich auch eine gewisse
Emotion. Weißt du, an wen ich da immer als allererstes denke? Weil ich es einfach so unglaublich oft live in der Halle miterlebt habe und es war für mich immer ein Schauspiel. So, also ich lebe seit vielen Jahren in München und dadurch bin ich natürlich auch gerade insbesondere in Süddeutschland relativ viel unterwegs gewesen in den letzten 20 Jahren, so in den Handballhallen. So, dann war ich nicht selten bei den Rhein-Neckar-Löwen und da war ein gewisser Nikola Jakobsen viele Jahre lang Trainer und da hat ein gewisser Andi Schmid viele Jahre lang gespielt. Schweizer.
Ja.
Das wirst du auch ein paar Mal gesehen haben, oder? Wie oft hat Nikolai den Andi dermaßen zusammengefaltet da auf der Bank, obwohl er war fünfmal MVP, obwohl er ja regelmäßig absolute Spitzenleistungen geliefert hat. Nur mal als Beispiel.
So ja, das ist, einfällt. Aber das ist, ich kann jetzt nicht sagen, was der Inhalt war von diesen Gesprächen, was sie gesagt haben. Ich glaube einfach, dass die auch eine ähnliche Beziehung hatten. Also die hatten eine Ebene, wo sie wirklich anders miteinander gearbeitet haben als vielleicht andere. Und Fakt ist, die hatten beide eine hohe Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung hat den einen gepusht und den anderen gepusht. So. Und das hat ja am Ende Andi nur noch mehr angetrieben, noch mehr zu investieren, noch mehr zu machen, dass er
also sich perfektioniert. Es ist eine Frage der Art der Beziehung, also welche Ansprache eine Beziehung, ich sag mal, aushält. Zum Beispiel, ist ein Faktor.
Natürlich, ich glaube, am Ende reden wir darüber, dass es überhaupt mal eine Beziehungsebene braucht, damit man sowas tun kann. Also es ist nicht einfach so, dass man mit einem wildfremden Menschen sowas tun kann. Ich glaube, da würde die jeder weglaufen. Aber am Ende geht es doch darum zu verstehen, was ist der Nutzen davon? Ich meine, alles, was wir tun als Menschen oder als Chef oder als Führungsperson, wir haben eine Haltung für etwas. Und am Ende ist es, ob das im Privatleben ist, ich habe auch eine Haltung, wie mein Kind sich zu benehmen hat. Und wenn mein Kind sich schlecht benehmt, dann habe ich eine Haltung, ihr das mitzuteilen. Mhm. Und es ist am Ende meine Haltung, die es ändert. Es ist nicht das, dass ich es akzeptiere, dass sie so ist, weil wenn das so wäre, dann würde mein Kind sich verhalten, wie es möchte, obwohl es noch nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Haltung in dem Moment als erwachsene Person das, was vielleicht dann hilft, dem Kind daran zu arbeiten oder das zu ändern, weil es merkt, es akzeptiert das nicht. Und wir reden immer über Fehler und ich habe das Gefühl, ja, irgendwie ist es einfach akzeptiert, man darf Fehler machen, weil es eine Fehlersportart ist und ich bin halt da anderer Meinung. Ich sage, es gibt Fehler, die darf ich machen und es gibt Fehler, die darf ich nicht machen. So.
Und bei Fehlern da in zwei Kategorien.
Genau. Und bei Fehlern, die ich nicht machen darf, da bin ich einfach konsequent und da erinnere ich dran, aber weil ich auch weiß, die Aufgabenstellung ist in diesem Moment einfach und ist erfüllbar
also vom Spieler. Also ein Fehler, den man nicht machen darf, so wie ich dich jetzt verstehe,
ich ist,
wenn es eine ganz klare Aufgabenstellung gab, die man selber beeinflussen
richtig,
kann.
Richtig.
So, okay.
Und das Beispiel. Ist für mich ein Beispiel, ist, ich gehe zum Arzt ins Spital und ich muss mein rechtes Knie operieren. So, und jetzt wache ich nach der Narkose auf, nach zwei Stunden und merke, er hat meine linke Schulter operiert. Dann sage ich nicht, ja, das ist ein Fehler, was er machen kann. Kann passieren. Ich meine, ist halt so, Fehler passieren, oder? Im Handball würde man jetzt sagen, ja, es ist eine Fehlerkultur, es kann passieren. Ich sage, wenn er das rechte Knie operiert und er macht einen Fehler im rechten Knie, dann kann das passieren. Aber es darf nicht passieren, dass er die linke Schulter operiert.
Ja.
Das ist ein Fehler, was ich nicht akzeptieren kann. Und das ist in der Gesellschaft auch so. Wir akzeptieren auch nicht, dass der Pilot mal kurz Powernap macht oder schläft oder die Maschine mal kurz nicht konzentriert ist.
Ja, wäre schlecht.
Genau. Also wenn ein Fluglotse jeden Tag 15 Mal einen Fehler macht, dann sieht das am Ende wahrscheinlich auf dem Flughafen nicht gut aus. Das heißt, es gibt gewisse Fehler, die darf man machen, und es gibt gewisse Fehler, die darf man nicht machen. Das ist eigentlich in jedem Beruf so, wo Druck vorhanden ist, ob das bei Ärzten der Fall ist, Polizisten der Fall ist, was auch immer. Und da sind die Fehler dann einfach konsequent dann auch. Und das finde ich wichtig, dass es klar ist bei einer Mannschaft, okay, wir haben eine klare Fehlerkultur, welche Fehler wollen wir und welche wollen wir nicht. Bei welchen müssen wir konsequent sein und bei welchen können wir akzeptieren.
Was auch bei mir hängen geblieben ist, du hast vorhin gesagt, du stehst nicht auf jeden Tag und machst es, um 10. oder 15. zu werden. Ja? Jetzt ist es aber natürlich eine Frage, an welchem Standort du gerade dein Werk verrichtest. Unter Umständen ist ein 10. Platz an einem gewissen Standort, zum Beispiel in Eisenach als Aufsteiger, ein Riesenerfolg. Ja? Also, du hast vorhin gesagt, Es ist schwer, das quantifizierbar zu machen, was es für dich es wert macht, das alles, was du da für opferst. Aber dann geht es ja irgendwo doch auch um das konkrete Ergebnis. Und das hast du ja auch immer wieder betont. Du willst ganz nach oben. Ich weiß nicht, jetzt warst du in Eisenach, jetzt bist du in Stuttgart ketzerisch gefragt, du könntest es dir auch leichter machen. Also wenn du bei einem Verein wärst.
Wenn es leicht ist, kann es jeder, oder? Man sagt immer, wenn es einfach ist, kann es jeder. Und dann ist es auch nichts Spezielles. Nein, wie gesagt, was heißt, ich bin nicht einer, der auf eine Tabelle schaut. So, ich habe das gestern schon in einem guten Interview, wo ich hatte, mitgeteilt, so im Sinne von, wenn ich jetzt gefragt werde, auf welchem Platz sehe ich uns, dann sage ich, es interessiert mich wirklich nicht. Es interessiert mich nicht, wie wir Ende Saison abschließen, weil wenn ich meinen Fokus auf das investiere, drauflege, dann dreht meine Gedanken um Sachen, die ich weder jetzt beeinflussen kann, noch ändern kann, noch vorhersagen kann. Okay. Und deswegen sage ich, mein Anspruch ist, ich weiß, was ich aufstehe und ich weiß, was ich für heute arbeite. Und wir werden Ende Saison sehen, für was gereicht hat. Was ich möchte ist, ich will mich entwickeln. Das heißt, ich will sehen, dass wir kontinuierlich Schritte vorwärts gehen. Das ist das, wo ich versuche, meinem Gehirn immer wieder zu sagen, darauf möchte ich meinen Fokus lenken.
Und dann
nicht auf eine Tabellensituation.
Habe ich verstanden? Und dann gibt es auch den Teil, der von den ganz großen Sachen träumt. Ich würde gern mal die Champions League gewinnen. Ich würde gern mal deutscher Meister.
Ich arbeite für Platz 1. Natürlich ist das mein Ziel. Natürlich ist das meine Ausrichtung. Und das ist auch vollkommen klar, dass ich das erreichen
möchte. Ist das erreichbar in Stuttgart?
Das ist erreichbar.
Das glaubst du wirklich?
Das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass der Verein jegliche Form von Struktur hat, um in den nächsten 4, 5 Jahren ganz vorne mitzuspielen. Wenn wir richtige Entscheidungen treffen, die Energie in die richtige Ebene lenken, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, dann ist es für mich nicht das ein ungleiches Bild, wenn ich das vergleiche mit Eisenach. Eisenach war vor 4 Jahren, 5 Jahren von der zweiten Liga, zweitletzte.
Als du gekommen bist, war der 19., gell?
Richtig,
zweitletzte. Im Oktober 2021.
Ja. Und wenn ich jemand gesagt hätte, dass wir 3 Jahre später auf Platz 11 abschließen in der ersten Liga und viele große Mannschaften schlagen, hätte jeder gesagt, Junge, du bist verrückt. Du bist verrückt. Und genau das Gleiche passiert mir jetzt, nur jetzt sind die Leute nicht mehr so, dass sie sagen, du bist verrückt, sondern es ist schon, könnte sein, könnte möglich. Ich
der
sage,
Kaufmann hat schon öfter Sachen gesagt,
ja, das stimmt,
die wir für verrückt gehalten
aber haben. Aber ich sage wirklich, es ist am Ende ist es eine Symbiose. So. Ich nehme mich nicht so wichtig. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt da der Zauberer bin oder sonst was. Ich weiß, was ich jeden Tag beeinflussen kann. Und ich weiß, dass ich mich selber nicht wichtig nehmen darf. So. Eine Symbiose ist für mich das, was es braucht, um erfolgreich zu sein. Es braucht viele Menschen, gute Menschen, richtige Menschen, die zusammen an einen Traum, an ein Wunder glauben und für das arbeiten wollen. Und das jeden Tag. Und dann ist maximalen Erfolg möglich. Und Stuttgart hat jegliche Form von Struktur, die Stadt, riesige Stadt, unglaubliche Möglichkeiten, wirtschaftliche Möglichkeiten. Mhm. Die Halle ist top, der Verein ist unglaublich strukturiert, gut aufgestellt, hat alles, was es braucht. Ärzteteam, Physioteam, Hallenkapazitäten, es ist alles da, es ist alles da. Also dieses Ackerland, was man, oder dieses Land, was man vorhat, ist unglaublich fruchtbar. Und es geht darum, einfach jetzt gezielt die Energie auf das Gemeinsame zu lenken, dass alle für das Gleiche arbeiten, für die gleiche Absicht, mit dem gleichen roten Faden, gute Entscheidungen trifft, was auch Spieler angeht, was aber auch vielleicht interne Trainer angeht und so weiter, dass man wirklich versucht, diese Leitplanken so zu setzen, dass man alles so kanalisiert, dass am Ende eine klare Philosophie, einen klaren roten Faden erkennbar ist. Und wenn man das hat und er das tut, dann bin ich 100% überzeugt, dass Stuttgart in den nächsten Jahren vorne mitspielt.
Donnerwetter, das ist eine Aussage. Und daran wirst du natürlich auch gemessen.
Zum Glück.
Ist kein Problem für dich.
Ich will nicht gemessen werden mit der Aussage, du wirst 15. und am Ende werde ich 16. Das ist für mich kein, das ist für mich kein Anspruch. Das ist
für dich dann auch in dem Sinne kein belastender Druck.
Nein, gar nicht.
So eine Vision, so eine Klarheit.
Solange mein Druck höher ist als der von außen, ist es für mich absolut kein Problem. Und wenn ich gemessen werde, wenn ich sage, ich will früher oder später mit Stuttgart an der Spitze sein und ich schaffe es nicht, dann bin ich froh, dass ich an dem gemessen werde. Mhm.
Aber und, dann ist und auch zur Not dann auch die Konsequenz ziehen musst, wie es im Profisport ist.
So ist es.
So ist es. Die Spielregeln muss man akzeptieren, wenn man am Spiel teilnehmen will.
So ist es und so will ich es auch nicht anders.
Aber sag mir nur ganz kurz, also wenn ich habe dich hier einen Meter von mir entfernt, du sagst es nicht nur, sondern ich denke mir, das meint er genauso, wie er es sagt, also von der Wirkung her. Wie ist es mit deiner Mannschaft? Wie ist es mit deinem Geschäftsführer Jürgen Schweikart, deinem sportlichen Leiter Jens Bürkle? Glauben die das auch, was du da sagst?
Das ist wieder ein Gedanke, was ich ebenfalls nicht kontrollieren kann. So,
ich will nur wissen, was dein Eindruck ist.
Mein Eindruck ist so, dass wenn man am Anfang kommt mit so einer Zielsetzung oder so einer Vision, wie ich habe, dann sagt jeder, du bist verrückt, Junge. Das ist normal.
Das ist normal.
Hast du das schon öfter gehört, den Satz, du bist
verrückt? Das habe ich schon öfters gehört. Und ich habe auch schon viel, viel öfters gehört, dass das nicht kann oder das nicht schaffst oder dass das nicht geht oder was auch immer alles.
Und ich sage immer, natürlich ist es naiv, wenn ich sage, ich mache tagtäglich nicht viel dafür, etwas zu erreichen. Das heißt, es ist naiv zu sagen, wenn ich nie Brote backe und ich sage, ich schaffe es, das beste Brot zu backen, dann ist es an meiner Perspektive sehr naiv, dass ich diesen Ausdruck ins Mund nehme. Wenn ich aber sage, ich weiß, was ich jeden Tag dafür opfere, was ich trainiere, wie ich es trainiere, auf welchen Ebene ich es trainiere, wie ich gewisse Entscheidungen treffe mit Jürgen, mit Jens, warum wir diesen Spieler holen, warum das, warum das, dann sage ich, dann ist es nicht mehr naiv, sondern es ist unglaublich steuerbar, kontrollierbar und es ist unglaublich absehbar, dass, wenn ich sage, was die Mannschaft Stuttgart in diese Vorbereitung alles investiert hat, ist es nicht naiv zu sagen, wir werden eine geile Saison spielen.
Okay. Weißt du, warum ich gerade lachen muss? Ich habe gestern ein Gespräch mit meiner Tochter geführt,
ja,
wo es von der Grundthematik um was Ähnliches ging. Also es geht immer wieder um die Frage, also es ging um die Frage, willst du etwas? Sie sagt, ja, ich will das. Und dann haben wir darüber gesprochen, ob das schon reicht, etwas zu wollen. Oder ob die nicht viel wesentlichere Frage ist, was bin ich bereit zu tun, um etwas zu erreichen? Was? Zu sagen, ich will das und das erreichen. Ja. Das ist leicht. Mhm. Aber der zweite Teil.
Das Was und das Wie, das ist das Entscheidende.
Der zweite ja. Teil. Und das war ein sehr spannendes und es war auch ein schönes Gespräch und natürlich auch, ich meine, sie ist jetzt 15 und klar, wir gucken noch aus unterschiedlichen Perspektiven drauf, aber es war total interessant, aber deswegen musste ich gerade schmunzeln, weil das ist doch der Kern, oder? Darum geht es doch. Es geht doch nicht nur, das reicht nicht zu sagen, ich will deutscher Meister werden, sondern die zweite Frage, die sich da anschließt, die ist doch viel essentieller. Was braucht es dazu und was bin ich bereit dafür zu tun?
Richtig. Es geht um das Was und das Wie. Und das ist für mich ein sehr zentraler Stein. Ich habe viele junge Menschen oder auch Athleten kennengelernt, wo ich gefragt habe, was ist dein Ziel? Dann sagt er, ich will einen Titel gewinnen, ich will der Beste sein. Dann sagt er, okay, und was bist du bereit dafür zu geben? Und dann kommt immer wieder die Standardantwort, alles. Okay, alles ist viel.
Aber alles ist ziemlich viel.
Aber nichts, was du kontrollieren kannst und nichts, was du tagtäglich, was kannst du ab morgen tun? So. Ich habe da mal einen sehr geilen Speak gehört von Kobe Bryant, der das eigentlich so wirklich in seiner Sprache unglaublich gut gesagt hat. Der hatte ein unglaublich hohes Ziel und der wollte der Beste sein. Und dann kam die Frage, ja, wie kann ich das schaffen, der Beste zu sein? Und einfach so mal diese Gedanken zu haben, der hat gesagt, wortwörtlich kann ich das nicht mehr wiedergeben, aber so im Kontext, er hat gesagt, er hat sich überlegt, wie schaffe ich es, einmal mehr im Tag zu trainieren als alle anderen? Weil wenn ich einmal im Tag mehr trainiere als alle anderen, das auf eine Woche gesehen ist 7 Trainings, ja. Das auf einen Monat gesehen sind 28, ja. Also und das auf ein Jahr gesehen, das ist eine Menge. Und das macht mich exponentiell besser als das andere. Das heißt, die Bereitschaft zu haben, einfach mal einmal mehr zu trainieren als andere. Dann geht es natürlich noch darum, was willst du dann in diesem einen Einheit trainieren, dass du exponentiell besser wirst. Ja. So, und das ist dann das, wo ich immer wieder darauf zurückkomme. Generiert deine Stärke, trainiert diese Stärke, macht diese Stärke noch stärker und investiert viel Zeit in diese Stärke rein. Das bringt Selbstvertrauen, das bringt Selbstwertgefühl, das bringt viele gute Sachen mit sich und das ist dann auch wieder das Wie. So, filmt euch, analysiert euch, geht um Details, um Kleinigkeiten, um Steps, um Schritte. Da geht es um so viele Sachen und da kann man vom Basketball unglaublich viel mitziehen und das ist für mich so, das war für mich so ein cooler Speak und der hat sich dann wirklich gefragt, ja, wie schaffe ich das einmal mehr zu trainieren? Und dann sagt er, ja, wenn ich um 8 aufstehe, dann schaffe ich es nicht. Also muss ich um 4 aufstehen. Weil wenn ich um 4 aufstehe, habe ich das erste Training um 6. Das heißt, ich kann um 8 Uhr mit meiner Familie frühstücken und habe dann um 11 das nächste Training. Ja. Und so schaffe ich das. Und ich versuche dann alles zu beeinflussen, damit mein Körper das dann auch machen kann, was Regeneration angeht, Schlaf angeht, sonstige Hygienesachen.
Ja, das sind natürlich dann die Details. Da genau. Musst du ja natürlich noch fragen, ist das überhaupt zielführend, was ich da mache? Ja? Wenn du jetzt irgendwie, wenn du sagst, ich will an meiner Ausdauer arbeiten und gehst jeden Tag, ich spinne jetzt, 10 Stunden Waldlauf und das ist physiologisch oder Trainingssteuerung kontraproduktiv, dann ist natürlich auch ein Schmarrn. Ja? Also dann geht es um diese Details, was dich nach vorne bringt. Also es ist, wir könnten, glaube ich, stundenlang hier in die Tiefe gehen. Ich wollte bloß mal nur ganz kurz was reinwerfen. Ich glaube, wir kriegen langsam so ein Bild von dir, wie du so tickst und jemand, der dich oder die dich sehr gut kennt, hat uns da auch noch ein paar Informationen geschickt.
Hallo Markus, hallo Mischa, hier ist Vida. Ich freue mich riesig, eine kleine Nachricht zu diesem Podcast beisteuern zu dürfen. Ja, Mischa, wir als Familie sind begeistert, wie konsequent du deine Philosophie im Handball lebst und wie mutig du immer wieder neue Wege gehst. Und du lebst diese Werte nicht nur beruflich, sondern du machst das auch privat. Wir wissen auch, wie viel du tagtäglich gibst und dass das nicht einfach ist für dich, vor allem weil uns doch ein paar Kilometer trennen. Ja, der Champions League-Titel, das war schon immer dein größter Wunsch. Und große Titel entstehen ja zuerst im Kopf, noch lange bevor sie in die Höhe gehalten werden. Und wir sind absolut überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis du deinen ersten großen Titel gewinnst. Und weil du Zitate so magst, habe ich abschließend eines für dich von einem amerikanischen Philosophen, Ralph Waldo Emerson. Ein Zitat, das, wie ich finde, dich und dein Tun sehr gut beschreibt. Was du tust, spricht so laut, dass ich nicht hören kann, was du sagst. Liebe Grüße aus der Schweiz. Tschüss.
So, Mischa, ich glaube, jetzt musst du ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Erstens merke ich, wie dich das wieder sehr berührt.
Ja, ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht so... Da bin ich wahrscheinlich zu empathisch in solchen Sachen und da kommen natürlich viele, viele Gedanken und Emotionen hoch, wenn ich das höre, weil ja, es bringt mir auch immer wieder ein bisschen Bewusstsein dafür, was opfere ich eigentlich und was lasse ich alles auf der Strecke und das ist dann auch hart, ist ja nicht nur schön. Mhm.
Das war Vida,
ja, das ist meine beste Freundin. Ja. Hab sehr viel Kontakt, sehr engen Kontakt. Wir sprechen über sehr viele Themen, die mich auch bewegen, die mich persönlich bewegen. Und sie ist ein Riesenteil von meiner Familie. Und
sie lebt Kreis. Auch dort, wo du und mit deiner Familie lebst.
Es ist die Schwester von meiner Frau.
Sie ist die Schwester von deiner Frau.
Genau. Und wir sind eigentlich. Also sie war immer bei uns, weil es hat meiner Frau viel geholfen. Die Familie, auch die Mutter und der Vater waren viel bei uns. Und es ist wirklich so ein unglaublich inniger Kern entstanden. Auch mit dem Bruder, mit dem Damir. Es war auch ein unglaublich wichtiger Mensch in meinem Leben. So, dass einfach dieser Kreis habe ich geschlossen. So, ich bin, meine Meinung ist immer so, natürlich könnte ich 15, 20, 30 Freunde haben und das ist auch schön, wenn man viele Freunde hat. Ich will da auch nicht sagen, dass es nicht schön ist, aber der Anspruch, den ich habe im Sport, nimmt mir viel Zeit weg. Und wenn ich etwas tue, dann will ich es richtig tun. So, und ich habe mich dann entschieden zu sagen, okay, ich, es geht nicht darum, dass ich keine Freunde will, aber ich will lieber ein, zwei, drei Freunde, aber ich will dafür diese Beziehung will ich pflegen und ich will für die da sein. Und je mehr Freunde ich habe, habe ich einfach gemerkt, desto schwieriger ist es für mich, alles das zu handeln. Und ich habe gemerkt, dass ich dann diesen Sachen auch nicht mehr gerecht werde, so nicht so, wie ich das
möchte. Nach deiner Vorstellung.
Genau. Und deswegen ist mein Kreis von sehr engen Personen sehr klein und da bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, wer ich da allein lasse, weil ich sage, wenn man eine große Karriere erreichen möchte, dann muss das Umfeld muss auch passen, das muss stimmen. Es ist auch, ja, je nachdem, was für Leute man da drin hat, ist auch nicht unbedingt gut. Das kann einen auch wegziehen oder auch auf eine falsche Fährte bringen und deswegen ist es wichtig, dass man die richtigen Leute an seiner Seite hat und sie ist definitiv die richtige Person, ja.
Ein ganz, ganz wichtiger Teil deiner, ich nenne es mal Core Group, ja, also deinem engsten Kreis, den du da in der Schweiz, in deiner Heimat hast. Ja. Du wirktest jetzt nicht sonderlich überrascht, hat sie dir schon verraten, dass wir uns bei ihr gemeldet haben, oder?
Ich hab's vernommen, ja, dass sie was machen muss. Ja.
Mischa, ich gucke immer mal wieder so auf die Uhr und denke mir, um Gottes Willen, ich habe eigentlich noch 5 Zettel voll mit spannenden Fragen, die ich dir stellen will. So, ich muss mich ein bisschen straffen. Ein paar Sachen müssen hier noch zur Sprache kommen, weil ich absolut davon überzeugt bin, dass es die Leute da draußen interessiert.
Okay.
Lass uns über den Trainer Mischa Kaufmann nochmal kurz dahingehend sprechen. Also du stehst ja mittlerweile, das ist zumindest meine Wahrnehmung, als intensiver Beobachter der Handballszene, du stehst für Innovation. Also du bist, als du aufgestiegen bist mit Eisenach, dann einem breiteren Publikum, klar, das ist einfach nochmal eine ganz andere Wahrnehmung als in der Zeit, als ihr noch in der zweiten Liga gespielt habt mit Eisenach. Erstmal mit dieser, ich nenne es jetzt mal unkonventionellen, extrem offensiven Abwehr aufgefallen und dann kam das Spiel mit den 4 Rückraumspielern. So, das ist, also wenn ich irgendwo mit Leuten spreche, ja, die dich jetzt wahrnehmen und dann sind das mit die ersten Schlagworte, die fallen. Ja, Kaufmann, ja, unkonventionell, innovativ, dann kommt es 4 Rückraumspieler, offensive Abwehr. Kannst du was damit anfangen eigentlich mit der Charakterisierung oder ist das zu oberflächlich?
Ja, ich kann damit schon was anfangen, aber es ist jetzt nicht das, was mich eigentlich ehrlich gesagt anspringt, okay, weil es ist so Innovation, das war nie mein Gedanke. Ich wollte nie, ich war nicht mit der Zielsetzung da, ich will innovativ sein. So.
Du willst nicht dafür bekannt sein, quasi, du hast dir was völlig Neues ausgedacht, sondern die Frage ist, ob es dir was bringt, ob dir es hilft.
Ich will erfolgreich sein. Das ist alles, was mich interessiert. Innovation hin oder her. So, wenn das ist, dass ich mit 3 Kreisläufen spiele, spiele ich mit 3 Kreis. Ich war einfach der Meinung, wenn du nicht die besten Teams hast oder nicht die besten Individualisten, aber du als Mannschaft Erfolg haben willst, dann musst du gewisse Steine umdrehen, die andere halt nicht umdrehen müssen. So. Und dann bringe ich immer wieder das gleiche Beispiel, ein gutes Beispiel mit dem Tier, der Geschichte. Das stärkste Tier im Walde. Das ist sicher das, was ich nicht umdrehen muss. Das kann überall hinliegen und es muss nichts machen. Das muss nicht Sachen machen, was ein anderes Tier machen muss, was kleiner ist. Und deswegen, wenn du ein kleines Tier bist, musst du kreativ sein, du musst Möglichkeiten finden, du musst schneller lernen, du musst besser sein auf gewisse Sachen. Und natürlich muss eine große Mannschaft wie Magdeburg muss nicht innovativ sein, um Spiele zu gewinnen. So, die können mit einer reinen Stärke 1 gegen 1 können die Spiele dominieren und gewinnen. Und das tun sie. So, wenn du aber jetzt nicht diese individuelle Qualität hast an 1 gegen 1 Spieler oder nicht diese Qualität, dass du vom Rückraum werfen kannst, wie das Kiel kann, dann hast du gewisse Defizite und die kannst du taktisch auffangen. Und du kannst mit einer guten Teamkultur, guten Teamchemie, Mentalität und Taktik kannst du sehr viel kompensieren. Und meine Meinung ist dann eben, ich darf nichts unversucht lassen, um Wege und Möglichkeiten zu finden, die meiner Mannschaft helfen könnten, gegen große Teams zu gewinnen. Weil ich es einfach nicht akzeptiere, dass mir jemand sagt, ja, gegen Magdeburg hast du keine Chance.
So, woher kommt das mit den 4 Rückraumspielern? Das machen ja mittlerweile die Hälfte aller Bundesligisten. Ja, mehr oder weniger mit Überzeugung, mehr oder weniger häufig. Woher kommt das bei dir?
Ja, es kommt aus verschiedenen Sachen heraus, auch aus Analysen. Es kommt daraus, also eigentlich ist es das erste Mal wirklich konkret entstanden beim Aufstiegsspiel mit Eisenach in Coburg. Da hatten wir die Situation, dass sich der Kreisläufer Peter Walz war gesperrt, er konnte nicht spielen im Aufstiegsspiel und wir hatten nur einen Kreis und der Kreis hat in diesem Spiel nicht gut gespielt. So, und da hatte ich die Variante im Kopf, okay, komm, ich nehme den Kreis weg, weil wir haben zu viele technische Fehler mit Kreisanspielern gemacht, was dann Coburg die Möglichkeit gegeben hat, einfache Tore zu werfen. Und in diesem Moment, wo ich diesen Kreis wegnehme und es kommt diesen vierten Rückraum, hat man schon gemerkt, dass, obwohl wir das nicht viel trainiert und gespielt haben, eine hohe Ballsicherheit drin war, eine hohe Geschwindigkeit des Balles und es haben sich plötzlich komplett andere Lücken aufgemacht. Und das hat uns in diesem Moment geholfen und wo ich dann wirklich versucht habe, im Nachbetrachtung dieses Spiel zu analysieren, habe ich dann gemerkt, was eigentlich da alles möglich ist, was man da eigentlich alles für Sachen spielen kann, was sich da für neue Automatismen auftun können, habe ich einfach die Möglichkeiten drin gesehen und habe das dann einfach dann wirklich angefangen zu verfolgen und ging dann immer wie mehr ins Detail und habe das versucht zu perfektionieren mit meinen Mannschaften und habe dann schnell gemerkt, dass das ein unglaubliches Werkzeug ist, wo viele Mannschaften Mühe haben. Und das ist dann genau vielleicht eben dieses Beispiel, wo man sagen kann, wenn ich mit meinem normalen Straßenauto gegen einen Formel-1-Wagen fahre, auf der Strecke, wo ein Formel-1-Wagen immer fährt, dann habe ich keine Chance. Ich habe keine Chance gegen diesen Formel-1-Wagen. Das heißt, meine Chance steigert sich ja nur, wenn ich die Gegebenheiten ändere.
Ja.
Die Gegebenheiten heißt, ich muss schauen, dass der Formel-1-Wagen nicht auf dieser Strecke fährt.
Ich verstehe, was du meinst.
Und dann plötzlich, wenn du mit vier Rückraumspielern spielst, kommen Automatismen in einem 6-0, wie zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, viele mögen spanische 6-0 mit offensiven Zweien.
Ja, also wenn mit dem Halbverteidigen.
Dreier und Vierer ein bisschen defensiv, ja. Die arbeiten mit dem Kreisläufer und zwei und fünf sind ein bisschen offensiv. Und dann habe ich gemerkt, okay, spielst du mit dem vier Rückraum und plötzlich stehen die Dreier und Vierer sehr offensiv, obwohl sie das gar nicht wollen. Aber sie müssen ja.
Weil es ist kein Kreisläufer mehr.
Es da, ist kein Kreisläufer,
zu denen sie sich hinorientiert haben.
Richtig. Und dann plötzlich habe ich aber auch gemerkt, es geht nicht nur darum, dass du taktisch viele Vorteile davon hast, sondern was sich vor allem auch ändert, und das ist das, was die meisten da nicht sehen, ist eigentlich der psychische Aspekt. Der Druck und der Stress, die Verteidigung da plötzlich hat, weil du musst dir vorstellen, wenn du den Kreis auf eine Seite stellst, dann weißt du als Verteidigung eigentlich zu 99%, auf diese Seite kommt kein Einläufer mehr. Das heißt, du kannst ein bisschen höher stehen, ein bisschen mehr antizipieren, ein bisschen mehr pressen und so weiter. Wenn du aber keinen Kreisläufer hast,
ja,
dann öffnet sich jegliche Form von Schnittstellen. Das heißt, außen beim Flügel, innen beim Flügel, außen beim Zweier, innen beim Zweier. Und du hast jede Möglichkeit, es zu spielen.
Ja.
Bist du zu defensiv, kannst du die Helferkette nicht mehr gut machen. Bist du zu offensiv, öffnest du unglaublich viele Räume für jegliche Form von Einläufer. Also es ist eine Vielfalt, hat sich da aufgetan, wo ich sage, ich denke, in den nächsten 10 Jahren ist es das, was sich mit Abstand am meisten verändert. Und das, was die Leute vielleicht jetzt noch nicht sehen, ist, eigentlich ist man im Rückzug auch noch mal viel schneller, weil man keine Position am Kreis hat. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht mehr mit Kreis spielt, weil ich finde, in gewissen
Situationen... Du löst ja auch viele Situationen
richtig,
dann über den Kreis tatsächlich nur auf.
Richtig.
Entweder durch einen Außeneinläufer oder einen Rückraumspieler
richtig.
Lässt ist sich aber natürlich,
Kreis Kreisläufer setzen, ist dann für mich aber auch schon noch wichtig, wenn ich sage, wenn es eine direkte Freistoßsituation gibt, ist dann der Kreisläufer schon noch wichtig, die Mannschaft vielleicht defensiver zu haben oder aber auch dann bewusst mit Sperren zu arbeiten. Das heißt, ich finde den Mix finde ich sehr interessant. Der Mix zwischen beiden Systemen, was dir dann auch wieder eine gewisse Flexibilität mit sich bringt.
Aber hast du das vorher schon mal irgendwo gesehen?
Nein, ich habe es noch nie gesehen. Also
dann hast du das erfunden?
Das weiß ich nicht, das würde ich jetzt so nicht sagen. Und das interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt auch eigentlich nicht. Also das ist so.
Das soll ich dir jetzt glauben?
Kannst du glauben, ja.
Und wenn jetzt, also du hast das auf jeden Fall als Erster in der Bundesliga gemacht, ja? Das hat Erfolg. Es wird kopiert mittlerweile an zahlreichen Orten. Das juckt dich 0,0. Da gibt es nicht dieses, ich nenne es jetzt mal den kleinen Ego-Teil nach dem Motto, schaut's mal.
Hast du jemals von mir irgendwo gehört, dass ich zum Anspruch gebracht habe, das habe ich erfunden? Oder?
Nee, habe ich nicht, ich frage dich.
Und das wird es auch nicht geben, weil da mein Fokus nicht ist. Ich interessiere mich nicht für solche Sachen. Wenn das jemand nutzt, soll er das nutzen, weil es ihm etwas bringt. Und wenn es ihm nichts bringt, soll er es lassen.
Ich formuliere es dann nochmal anders, weil Ego, das klingt immer gleich so negativ. Ich fände es gar nicht schlimm, dass man sich drüber, ich nenne es jetzt mal, sich ein drüber freuen, dass man irgendwie eine gute Idee hatte.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe mich mit den Gedanken einfach noch nie auseinandergesetzt. So, ich denke nicht so. Das ist nicht in meinem Kopf. Ich habe das nicht gemacht, weil ich irgendwann mal sagen kann, ich habe das erfunden oder das ist meine Idee oder was auch immer so. Ich glaube, diesen Anspruch kommen dann plötzlich schon Leute, die sagen, ah, das habe ich auch gespielt mal und das war ich auch
okay.
so. Und
aber trotzdem, also, wenn du siehst, du hast dir was ausgedacht und du siehst, das funktioniert, das muss dir doch irgendwas geben. Du brauchst ja auch für dich eine Eigenresonanz, dass das, was du machst, dass das Sinn macht, dass
natürlich, das funktioniert. Es bringt mir natürlich eine unglaubliche hohe Selbstsicherheit, was Fachkompetenz angeht, was ich natürlich dann nutzen kann, um meinen Jungs das zu geben, zu überzeugen davon, dass es ihnen hilft und gut ist. Natürlich, also ich hab eine gewisse Form von, da ich sicher der Trainer bin, was ich sagen kann, der das vielleicht, ob ich es erfunden habe oder nicht, sei dahingestellt.
Ich weiß es, du, Micha.
Das können wir aber auch lassen.
Ich weiß es wirklich nicht.
Aber
es kann ja sein, dass das irgendwie, also mir ist es noch nie aufgefallen.
Ich gucke auch schon ziemlich lange Handball. Ich finde das auch nicht wichtig. Was ich wichtig finde, ist, dass ich bin sicher der Trainer, der es mit Abstand am meisten konsequent perfektioniert versucht hat durchzuziehen. So.
Also zumindest in Deutschland.
Genau. Ich weiß nicht, was.
Richtig.
Und das ist auch okay. Und das bringt mir die Möglichkeit, dass ich natürlich First Mover Event in Wirtschaft nennt man das so, wenn du etwas erfindest, in diesem Moment hast du gewisse Vorteile, die dir gegeben sind.
Die anderen müssen sich erst damit befassen
und
müssen sich wieder anpassen.
Und da bin ich natürlich vielen einfach 3-4 Jahre voraus, weil ich mich schon intensiv mit den Sachen beschäftigt habe, die sie dann vielleicht erst anfangen. Das heißt, ich habe einen gewissen Vorteil, eine gewisse Weitsicht, was dieses Thema angeht und das ist das, was ich nutzen kann. Und das ist das, was wir auch taktisch dann zu unseren Vorteilen verwenden können. Und das ist ein Vorteil, das ist ein Nutzen, was man davon ziehen kann. Aber wer es das erfunden hat, das ist mir egal. Ich weiß, dass ich es innig und sehr intensiv verfolgt habe und versucht habe zu perfektionieren.
Das war definitiv der längste Teil 1 bei Hand aufs Herz, den es bislang gab.
Es tut mir jetzt schon sehr leid,
gerade zu hören. Ich fand es mega spannend. Du, wir haben heute die ganze Struktur ein bisschen über den Haufen geworfen, überhaupt kein Problem. Wir machen eine Atempause und gehen dann rein in Teil 2. Wir wollen ja schon noch, also zumindest in ein paar Facetten hingucken, reingucken, wo du eigentlich herkommst.
Sehr gerne.
Das machen wir jetzt gleich. So, da sind wir wieder bei Hand aufs Herz mit Micha Kaufmann. Und der Mann kommt ja, man hört es, mir gefällt es ja total gut. Ja. Ich komme ja aus Süddeutschland, das heißt, ich bin aufgewachsen mit dem Schweizer Fernsehen tatsächlich.
Echt?
Ja, natürlich. Ja. Also es gab ARD, ZDF, Südwest 3, Bayern 3, Österreich 1, Österreich 2 und
SRF.
Ganz genau. So, das waren die 7 Programme, mit denen ich aufgewachsen bin. Ja. Da gab es zum Beispiel den, wie hieß das Kartenspiel, Jass?
Ja, Samstias.
Samstias. Ja, irgendwie so ähnlich hieß das. Da haben sie dann Karten gespielt. Das fand ich immer total beruhigend, da zuzugucken.
Ja, das hat mein Vater auch immer geschaut. Ja, das ist.
Also, du hast uns ja vorhin schon verraten, dass du aus der Berner Gegend kommst.
Ja. Ja?
Das ist ja auch aus deutscher Sicht für immer mit dem Wunder von Bern behaftet, geboren, von 1954. Ja. Du bist 30 Jahre später geboren, 84. Micha, was hat dazu geführt, dass du so eine Leidenschaft für den Handball entwickelt hast? Wie ist das gekommen? Dass du für dich entschieden hast, dass das jetzt zumindest auf der beruflichen Ebene dein Lebensthema ist, dem du dich voll und ganz verschreibst.
Von Anfang an eigentlich. Es ist ein Familienthema, wie bei vielen anderen auch. Mein Vater war Spieler, war Trainer. Meine Mutter hat Handball gespielt, mein Bruder hat Handball gespielt. Der Einzige, der aus der Familie Fußball gespielt hat, war mein kleinster Bruder, Marco. Ansonsten waren alle Handballer und ich war einfach jeden Tag in einer Handballhalle, egal wer trainiert hat. Ich war da, ich hatte meinen eigenen Ball, mein Trikot, was mir viel zu groß war. Wie wahrscheinlich jeder andere auch, Junge, der in der Halle ist. Und ich war einfach begeistert von dieser Sportart und ich wollte unbedingt als Spieler in dieser Bundesliga. So, Als Spieler habe ich es dann nicht geschafft. Ich war leider viel zu viel verletzt.
Ja, du hast auch relativ früh deine Karriere beenden müssen, ne?
Richtig, ja. Mit 30 musste ich dann aufhören wegen meinem Knie. Ich hatte dann die fünfte Operation und dann war das
am einfach selben Knie.
Am selben Mal. Knie, ja. Und das war dann einfach in der Summe dann zu viel. Und ja, ich wollte dann trotzdem auch noch im Kopf haben, ja, ich wollte noch mit meinen Kindern spielen, wollte mich noch anständig bewegen können. Und ich habe jetzt schon ziemlich Probleme mit dem Knie. So war das eine gute Entscheidung, die mir damals auch die Ärzte an Rat gelegt haben, aufzuhören.
Die dir aber sicher nicht leicht gefallen ist, so wie ich dich einschätze.
Nein, gar nicht. So, und ich glaube, es ist auch das passiert, was bei jedem Sportler passiert, der so quasi ein bisschen gezwungen wird, aufzuhören. Man fällt schon leicht so in eine Depression rein, so, wenn man einem das genommen wird, wo eigentlich ja, so sein Lebenswerk oder sein Traum oder seine Energie 100% da war, dann ist es schon, war schon eine harte Zeit. So. Ich glaube, was mir zugute gekommen ist, dass ich relativ früh als Trainer angefangen habe bei Junioren und dann auch ziemlich schnell nach meiner Karriere als Handballer, nach der Verletzung, der Verein auf mich zukam und quasi mich als Trainer gesehen hat
in Suarau,
diese Mannschaft zu übernehmen. Und ich habe dann nicht lange rumgemacht. Das war zwar nie in meinem Kopf, aber ich habe dann das gemacht. Und dann habe ich schnell gemerkt und gesehen, okay, ich weiß, mit welcher Energie das ich angehen will. Und das war auch eine Mannschaft, die frisch aufgestiegen ist. Da gab es ein Wiederholungsspiel damals in der zweiten Liga, dass man nochmal machen muss, habe ich dann gemacht als Trainer, habe sie übernommen, sind aufgestiegen und danach haben auch viele Leute gesagt, ja, der erste Absteiger geht wieder runter und alles klar. Ja, auf jeden Fall haben wir uns gleich für die Finalrunde qualifiziert, also wir waren in den Top 5. Haben dann mit Zuraarau das, was auch jeder gesagt hat, was nicht möglich ist, haben wir dann einen Titel gewonnen, also wir haben den Supercup gewonnen, haben uns fürs Cup-Finale qualifiziert, haben sehr viele große Erfolge da gefeiert und ja, mein Hunger, mein Drang, sich zu verbessern, mehr zu wollen, mehr anzustreben, wurde einfach immer wie größer und ich habe dieses Ziel Bundesliga nie aus den Augen gelassen und das war für mich einfach, da waren so viele Momente, jeden Sonntagnachmittag mit meinem Vater, DSF damals, kamen die Spiele und wir haben uns jedes Spiel angeschaut.
Ich habe dort auch angefangen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich hatte als kleinen Bub meinem Vater dieses Spiel einfach jeden Sonntag geschaut. Ich glaube, ab und zu kam noch ein Dienstag eins.
Ja, das ging dann auf Dienstag und Mittwoch, das Spiel der Woche. Das war die Zeit, als ein Spiel die Woche übertragen wurde. Also ich bin 98 ich habe angefangen dort, also mit meiner beruflichen Zeit beim DSF 98. Und dann ab 2003 Handball, DSF. Und damals war es schon, ich glaube, da war der Wochenspieltag Dienstag. Ja, es war eine Zeit lang Mittwoch, war eine Zeit
daher
lang Dienstag.
Daher kenne ich deine Stimme. Da ist mir das so sympathisch, das Ganze.
So.
Das kann durchaus sein, dass ich dich dann schon als Kind sehr viel im Ohr hatte. Das ist
naja, ganz ab gut, 2003, da warst du ja kein Kind mehr. Da warst du dann schon zumindest 19.
Ja, das stimmt. Aber man hört es ja trotzdem.
Ja, aber schön. Also man hat in der Schweiz hat man DSF geguckt. Das freut mich ja sehr.
Also ich weiß nicht, wer alles DSF geguckt hat, aber ja, ich glaube schon. Einzelne Sportarten kamen. Und für mich war das halt einfach immer das Highlight am Sonntag, mit meinem Vater diese Spiele zu schauen.
Die Bundesligaspiele zu
schauen. Und der hat mir immer gesagt, Junge, da wirst du sein. Junge, da wirst du sein. Junge, da wirst du sein. Und Das war einfach dieser Spruch, diese Sachen haben mich einfach nie in Ruhe gelassen. Und, ja.
So, also ich meine, du hast ja dann schon vorne mitgespielt in der Schweiz. Du warst, glaube ich, einmal Torschützenkönig auch in der Nationalliga A, wenn meine Infos, die ich hier stehen habe, richtig sind. Aber es hat, gut, viele Verletzungen, keine Frage. Gab es neben den Verletzungen sonst noch etwas, wo du sagen würdest, deshalb habe ich diesen Traum mir nicht erfüllen können von der Bundesliga? Warst du grundsätzlich gut genug als Spieler?
Ja, das ist immer schwierig, über das selber zu sprechen.
Du warst Mittelmann, gell?
Ich war Mittelmann, ja. Ich aus meiner Perspektive, ich hatte ein Talent, ich war sehr hartnäckig, ich konnte viel investieren, viel
Wieso trainieren. Wieso überrascht mich das
jetzt das, nicht? Das ist klar und ich hatte auch ein kleines, ich glaube schon, dass ich ein Talent gehabt hätte, das zu schaffen. Ich merke einfach oder habe selber einfach auch gemerkt, dass es schon unglaublich viel auch damals Zufall war, weil es halt schon wichtig ist, was für einen Trainer hast du in welchem Moment. Mhm. Wie glaubt dieser Trainer an dich? Wie kann er dich
absolut
entwickeln?
Das übrigens, Mischa, das ist tatsächlich fast vollkommen wurscht, in welcher Liga das dann ist, weil ich hab nur Du hast da in ganz anderen Sphären nur gespielt, aber das ist dort genau dasselbe.
Aber deswegen bin
Kriegst
ich
du
genau.
Support oder nicht? Das ist entscheidend.
Aber deswegen bin ich ja genau auf diese Persönlichkeitsschiene dann auch so eingestiegen als Trainer, weil ich das gemerkt habe, dass viele Spieler einfach so ins Blaue leben. So, die wissen eigentlich gar nicht, woran soll ich arbeiten, was soll ich verbessern, warum soll ich in die Halle. Und das geht nicht darum, vielleicht, dass sie das gar nicht wollen, sondern sie wissen es einfach nicht,
Ja,
weil
sie
die
haben es nicht auf dem
Vielfalt
Schirm,
von den Möglichkeiten einfach zu hoch ist. So, was kann ich überhaupt wirklich gut? So, und wie kann ich daran arbeiten? Und da habe ich mir einfach die Aufgabe gemacht als Trainer, dass ich jedem helfen will, auch eine Perspektive zu bieten, ein Mindset zu bieten. Ich habe immer gesagt, hey, mach ein Mindmap. So, setze ich einen Spieler hin, mach ein Mindmap. Zähl mal auf, was du alles kannst, was du gut kannst und wie du das trainieren kannst. Und je tiefer du dann in dieses Mindmap reinkommst, desto tiefer siehst du dann auch, oh shit, das kann ich wirklich, das kann ich trainieren, das kann ich machen, das kann ich trainieren, das kann ich machen. Und das hilft mir dann auch zu wachsen. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich schlechte Trainer hatte, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass dann wirklich in die Bundesliga kommst, brauchst du einfach eine Stärke. So. Und das hatte ich nicht damals. Ich
Was
konnte,
Auffälliges.
Ja, ich konnte alles ein bisschen.
Na gut, damals, man darf nicht vergessen. Also heute sind ja unglaublich, also relativ viele, verhältnismäßig viele Schweizer in der Bundesliga. Und ich glaube, man schaut auch heute aus Deutschland raus
Mehr.
ganz anders, viel mehr in die Schweiz. Ja? Zu der Zeit, also so erinnere ich mich zumindest dran, da war man Exot, wenn man aus, weißt du, war
Man wurde
Baumgartner,
schon ein
Marc
bisschen belächelt,
Baumgartner,
ja.
beim TBV Lemgo, war so
Carlos Lima, ja, war auch
Carlos Lima natürlich, damals die große Mannschaft beim TBV, das waren die Leute, der Papa von Lenny Rubin war,
Ja,
glaube ich,
Martin.
genau,
Ja.
der war, könnte sogar da einer der ersten dann auch gewesen, ist ja auch
Das weiß ich
egal,
nicht.
ist ja auch wurscht, aber man war eigentlich noch Exot, wenn man aus der Schweiz kommend in der Bundesliga gespielt hat. Das hat sich ja definitiv verändert.
Ja, also es ist immer noch so, dass man die Schweizer Liga ein bisschen belächelt. So,
das kann schon sein, aber man hat kapiert, dass aus der Schweiz gute Handballer kommen.
Definitiv. Und die
So.
Schweizer Liga ist auch nicht schlecht. Also
Und ich war nur mein Gedanke, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man damals noch nicht so genau, also aus deutscher Perspektive, auf den Schweizer Handball geguckt hat, wie man es mit Sicherheit heute tut. Also ich denke, jeder Bundesliga-Manager weiß ganz genau, was für Spieler in der Schweiz unterwegs sind. Davon würde ich auf jeden Fall mal ausgehen. Also Perspektive. Und da hattest du, sagst du, nichts, was herausgestochen ist, wo man gesagt hätte, Mensch,
Ja, am Schluss am Ende ist es so, dass ich
den müssen
einfach
wir
nicht die
holen.
Qualität hatte, diese Bundesliga zu erreichen, weil sonst hätte ich das gemacht. Fakt ist, dass ich schon auch sehe, selber in mir drin, was ist eigentlich mein Talent? So, mein Talent ist halt wirklich
Was ist es?
die volle Hingabe, die Hartnäckigkeit. Ich würde schon sagen, dass ich sehr ballaffin bin. Also ich kann viele Sportarten, ja, kann ich okay, kann ich gut. Ich spiele sehr gerne Tennis, ich spiele Golf, ich spiele Badminton, ich spiele Squash und ich würde mal sagen, Tischtennis, ich kann alles. Kann ich alles auf einem vernünftigen Niveau spielen? Ich kann sehr viel Zeit bewusst in etwas investieren, so wenn ich weiß, woran ich arbeiten
Ja.
will. Und das hat mir dann als Trainer einfach viel mehr geholfen, dass ich mir in kürzester Zeit sehr viele Sachen beibringen kann, weil ich jetzt weiß, wie ich das machen kann. Dieses Wissen hatte ich einfach früher nicht. Und das ist das, was ich einfach sage. Das ist meine Aufgabe, darin sehe ich meine Aufgabe, dieses Wissen, was ich jetzt habe, wie ich mich selber besser machen kann. Dass ich das weitergebe, dass ich das möglichst früh an junge Menschen weitergeben, die das wollen, die das benutzen wollen, die das auch brauchen können, damit sie wirklich auch ein bisschen einen Plan haben, hey, was kann ich eigentlich trainieren, so wenn ich in eine Halle gehe. Und deswegen denke ich, zeigst du auch da ein Blatt Papier mit Instagram, ist es für mich so,
Nicht, deswegen habe ich nicht gezeigt,
okay,
aber
ist es für mich so ein Punkt, wo ich
das machst
sage,
du ganz gern, gell? So Erklärvideos über Insta
wie gesagt, ich sehe
zu
einfach meine
handballerischen Themen.
Aufgabe, genau. Mein Wissen jungen Menschen zur Verfügung zu stellen, die wachsen wollen, die besser werden wollen. Und die es nicht wollen, die das Gefühl haben, sie wissen alles, können alles besser, ist kein Problem. Es ist keine Pflicht, das
Sie müssen es
anzuschauen,
nicht
sondern.
annehmen. Mich hätte noch interessiert, bevor wir quasi bei dem Output schon sind. Ich meine, du hast es ja vorhin skizziert, also du warst in deiner Handball-Profi-Karriere, du hattest ganz große Ziele, das hat sich nicht ganz verwirklichen lassen, was du alles erreichen wolltest. Dann kamen die Verletzungen mit dazu, irgendwann die Erkenntnis, hey, ich kann nicht weitermachen, ich muss aufhören. Die Trainergeschichte kam dir direkt anschließend. Das muss man ja auch erstmal lernen, selbst wenn man schon als Spieler viele Erfahrungen gesammelt hat. Wer hat dich da beeinflusst? Von wem hast du dir vielleicht auch was abgeschaut? Also jetzt bei deiner Entwicklung als Trainer.
Ja, gut, ich war relativ klar in meinem Kopf von der Vorstellung her, wie ich Handball spielen will. So. Und ich habe sehr viel auch analysiert, ich habe sehr viele Mannschaften angeschaut. Es gibt jetzt nicht so ein Trainer, der mir damals imponiert hat, wo ich sage, oh, den habe ich jetzt viel geschaut und dem habe ich jetzt viel übernommen, viel gelernt. Ich habe gewisse Ansätze versucht zu verstehen. Unter anderem war ich hospitieren, auch damals bei Carlos Ortega in Hannover. Mich hat Juan
Heute Pastor, Trainer beim FC Barcelona.
Genau, mich hat Juan Pastor sehr interessiert. Ich wusste, dass das...
Spanien,
ja. Die spanische Schule hat mir immer gefallen, so ich, ja. Die Art und Weise, auch die Art und Weise, wie sie gespielt haben. Das hat mich
sicher. Das ist aber schon lustig, ich meine, die Spanier, das ist doch klassische spanische Schule, was du gerade vorhin gesagt hast, ja, die 6-0 mit den vorgezogenen Halbpositionen,
ja, genau.
Und das Spiel mit dem Kreis, ja, genau das, was du jetzt nicht mehr machst. Das ist ja lustig.
Ja, wie gesagt, es ging ja nur um die Ansätze, so.
Ja.
Keine Kopie ist so gut wie das Original. Ja. So, und das ist das Erste. Und das Zweite, was es mit sich bringt, wenn du etwas kopierst, du wirst nie etwas im Detail erarbeiten können, sondern du wirst immer warten müssen, bis er es wieder rausbringt. Und ich wollte ziemlich schnell meine eigenen Gedanken haben, meine eigene Philosophie im Kopf haben, wo ich weiß, wie kann ich das verfeinern, wie kann ich das verbessern. Und es war halt einfach so, dass ich war in Sur Trainer, bin aufgestiegen mit der Mannschaft und jeder hat schon gesagt, du steigst wieder ab. So. Und ich wusste, wenn ich mit einer normalen Verteidigung, mit einer 6-0-Verteidigung gegen diese Mannschaften spiele, dann habe ich in der Regel keine Chance. Wir haben als Mannschaft keine Chance gegen die. Und deswegen kam schon dieses 5-1 früh. Das heißt, ich habe mich eigentlich wirklich spezialisiert auf 5-1. Mhm. Und das hat mir als Trainer sehr, sehr viel Sicherheit gebracht, dass ich nicht zu viel verschiedene Sachen, sondern ich hatte eine Sache und an die habe ich geglaubt und die habe ich durchgezogen. Mhm. Und das war halt dieses offensive
System. Diese offensiven Abwehrvarianten.
Genau.
Die du ja auch mit Eisenach sehr erfolgreich, vor allem im ersten Bundesliga, ja, praktiziert hast. Ja?
Richtig. Und da ging es mir halt einfach wirklich darum, ja, meinen eigenen Weg zu finden und schon auch Ansätze reinzunehmen. Okay, wie denken Sie in diesen Systemen oder in diesen Strukturen oder in diesen Details und wie kann ich das nutzen oder eventuell weiterentwickeln? Und da gab es jetzt nicht eine spezielle Sache, wo ich sage, wow, das war der Trainer, den ich jetzt ausgezogen habe für mich, sondern ich hatte eigentlich ziemlich schnell meinen eigenen Kopf und dem bin ich gefolgt.
Mhm. Und wenn du es jetzt mal aus der heutigen Perspektive, wer ist für dich heute der beste Trainer im Handball? Oder der, den du am spannendsten findest? Beste ist immer so, das ist die Frage, wie man das definiert.
Ich glaube, es geht halt wirklich darum, so ein bisschen von allem die Ansätze zu sehen. So, da ich versuche jetzt nicht mehr...
Aber gibt es einen? Ich frage es nochmal.
Nein, es gibt keinen. Ich kann keinen nennen, weil ich... Ich,
weißt du, es,
ich kenne die Arbeit
vielleicht von vielleicht auch nur ein Aspekt ist.
Ah, finde ich. Das meine ich. Wenn du das betrachtest auf einzelne kleine Details, dann kann ich schon sagen, dass ich die Konsequenz und die Philosophie von Bennett Wiegert, wie er scoutet und wie er spielen lässt, das hat Hand und Fuß. Ja. So. Es ist ganz klar, er verpflichtet keinen Werfer, sondern er verpflichtet einen, der im Zweikampf stark ist. Dass die Konsequenz, wie er das verfolgt.
Wie jetzt zum Beispiel Elva Örn Jonsson.
Richtig.
Der letzte Transfer.
Da ist kein Transfer, ist ein Zufall. So, da passt alles rein.
So, dann geht es noch darum, wie kann ich den in der Abwehr integrieren und Gegenstoßspiel.
So
und,
alles da. Und da hat er seine Idee, die hat er im Kopf, er weiß ganz genau, was zu dieser Idee passt und in dieser Art und Weise ist er konsequent und das zieht er durch. Und das bringt ihm diesen Erfolg, denke ich. Was investieren, viel analysieren, tue ich auch. Das tut jeder Trainer. Und da finde ich, da ist Benno einzigartig. Da ist er einzigartig, weil ich glaube, kein anderer Trainer in dieser Liga war so konsequent in der Mannschaftszusammenstellung, in der Philosophie, etwas zu tun. Weil am Ende geht es wirklich darum, wie kommt so eine Selbstsicherheit eines Gisli Christiansson zustande? In meiner Wahrnehmung nur durch eine absolute Stärke. Eine absolute Stärke bedeutet nicht, dass er alles kann, sondern es bedeutet, er weiß ganz genau, die Zweikampfstärke von mir ist einfach unglaublich gut. Und wenn ich das jeden Tag mache, im Training, im Spiel, dann habe ich natürlich eine unglaublich hohe Anzahl von positiven Rückmeldungen, weil er halt einfach viele Zweikämpfe gewinnt. Das heißt, mein Selbstwertgefühl auf dieser Ebene steigt dermaßen unglaublich. Und deswegen sage ich auch immer wieder, eigne dir eine absolute Stärke an.
Ja.
Es bringt dir nichts, alles ein bisschen zu können.
Ja.
Lieber etwas überragend gut, und dafür investierst du viel Zeit in das und das bringt dir dann auch diese Selbstsicherheit und diese mentale Stärke.
Ja. vielleicht das, was dir quasi dann gefehlt hat als Spieler. Dieses eine überragend gut. Das
war gerade einfach. Vielleicht, ich meine, schau dir
so wie du es nicht schaust. Ich habe dich ja gar nicht,
gar nicht
im Kopf als Spieler, so wie du es jetzt erzählt hast.
So, aber so ist es, so sehe ich es, glaube ich, auch bei vielen. Ich meine, schau dir den Weg an, Gisle Kristiansson war bei Kiel.
Ja, da war noch ein ganz junger Spieler. Stimmt, und er hatte aber nicht mal ansatzweise eine Rolle, wie er
richtig,
sie heute
aber,
hat.
Aber diese Rolle war vielleicht eben auch ein bisschen mehr werfen, ein bisschen mehr mit Kreisen, ein bisschen mehr da. Und dann plötzlich kommt er zu einem Verein, wo er nur etwas macht, aber das macht er konsequent.
Ja.
Er macht es konsequent Absolut. Und bedingungslos.
Absolut.
Und das hat ihm in meiner Wahrnehmung, wenn ich das beurteilen darf von außen, mit Abstand dieses Confidence, diese Selbstsicherheit gegeben. Und in dem ist er gewachsen. Und das, also gewachsen ist, zieht alles andere mit sich. Ja. Und da finde ich zum Beispiel Bennett, Benno, brutal bedingungslos. Ja, und das finde ich beeindruckend. Ich finde aber von anderen Leuten, auch von Ortega, die Art und Weise, wie er Abwehr spielen lässt, seine Ideen in der Abwehr, seine taktisches Verständnis in der Abwehr, finde ich gewaltig. Das inspiriert mich bei Ortega. Es ist aber nicht so, dass ich das jetzt kopieren will, sondern mich interessiert seine Denkweise in dieser Situation. Genau das Gleiche kann ich über Pastor sagen. Für mich ist Pastor im Angriff unglaublich präzise. Also ich glaube, der arbeitet im Training mit Tape. Also die wissen genau, wo will welcher Fuß, wann kommt er dorthin, wann ist der Ball dort, wann löst sich der andere weg, wann hinterläuft er, welche Sperren wollen
wir. Das scheint mir typisch zu sein für das spanische Handballverständnis.
Kann sein.
Absolute Detailarbeit.
Kann sein, ja. Bei den Isländern fasziniert es mich, wie sie wirklich diese Zweikampfstärke immer wieder reinkriegen in diese Jugend. Diese mentale Stärke. Das ist das, was mich bei den isländischen Trainern oder auch vor allem bei den isländischen Spielern sehr imponiert. Auch das, was Gogi macht, wenn ich jetzt sehe in Gummersbach, was da alles zusammengewachsen ist und wie das gewachsen ist, das ist für mich auch faszinierend zu sehen, wie er da ein Teamgebilde, eine Mentalität reingebracht hat. Und ja, also ich kann von vielen Trainern, kann ich etwas lernen und kann ich etwas rausziehen, und das versuche ich und dann für mich zu verwenden.
Und dann, und das haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, bist du 2021 schlussendlich doch nach Deutschland gekommen. Als Trainer, nicht in die Bundesliga zu diesem Zeitpunkt, sondern in die zweite Liga, der THSV Eisenach, Traditionsverein, keine Frage, aber damals stand Eisenach auf einem Abstiegsplatz. Ich habe extra nochmal geguckt, 19. Ich glaube, 4 Niederlagen in Folge. Du kommst, ihr werdet am Ende übrigens Dritter.
5, ja, es waren 2-10 Punkte, glaube ich, damals,
wo ich gekommen bin. Kann auch sein, ja. Aber du hast auf Platz 19 übernommen und ihr seid schon im ersten Jahr fast auf die Aufstiegsplätze gekommen. Ja, ihr wart ein hinten dran.
Ja, wir haben 2 Punkte weniger gehabt als Hamm damals, und die sind ja dann aufgestiegen und wir waren Dritte dann
am Ende. Ja. Aber es hat sofort funktioniert. Also, fast 4 Jahre Eisenach, Mischa. Jeder, der den Handball verfolgt, hat, glaube ich, noch abgespeichert, dass das eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte war. Ja, angefangen an diesem Startpunkt, Abstiegsplatz, zweite Liga, 1,5 Jahre später Bundesliga, dort wirklich begeistert, 2 Jahre mit Ergebnissen, die viele Experten so überhaupt nicht erwartet haben. Und natürlich haben die Leute, die sich mit Handball beschäftigen, auch im Hinterkopf, dass das jetzt nicht wirklich freundschaftlich auseinandergegangen ist in Eisenach, Mischa. Nur noch mal ganz kurz, grundsätzlich, wie schaust du heute auf deine Zeit in Eisenach zurück?
Ich versuche immer wieder, das Schöne und das Positive an diesen 4 Jahren rauszustreichen, weil das war einfach mehr. Es waren viel mehr schöne und positive Momente, wo ich mit diesem Verein, durch diesen Verein, mit diesem Verein erleben durfte. Und ich bin vielen Leuten dort unglaublich dankbar für diese Möglichkeit, die sie mir damals gegeben haben. Ich bin den Menschen dankbar, insbesondere dem Präsidenten Späti Malay, der für mich der Inbegriff ist vom TSV Eisenach und wo ich einfach auch dem Verein, wenn ich einen Tipp geben darf, noch in meiner Position, einfach sagen kann, hey, wenn ihr diesen Menschen verliert, dann ist das ein riesen Verlust, ein riesen Schaden für diesen Verein. Und der Mensch hat mich damals inspiriert. Ich muss schon sagen, so, es war so für mich dann auch so ein bisschen meine zweite Vaterfigur in diesem Moment, so, wo ich viele, viele Momente mit ihm hatte. Viele gute Gespräche, er hat mir viele gute Ansichten weitergegeben. Er ist ein sehr überlegter Mensch, ein sehr durchdachter Mensch und ein sehr intelligenter Typ. Und hat mich da wirklich dann einfach auch diese 4 Jahre gut begleitet und ja, war so wirklich so wie mein Vater im Rücken. Und so hat sich das angefühlt. Und der ist so, ich vermisse die Zeit mit ihm, ich vermisse die Gespräche mit ihm so. Und das, wir hatten viele schöne Momente und bin für das sehr, sehr dankbar. Und deswegen will ich da keinen Groll auftun und ich will jetzt da nicht irgendwie mit einer Schlammschlacht oder Steine werfen, sondern am Ende ist es so, dass die Vereinsführung andere Wege hatte, andere Ansichten hatte als ich. Und das war für mich der Grund, wo ich sagen kann: Okay, wenn ich am Ende die Verantwortung im sportlichen Bereich tragen muss und wenn es nicht läuft und ich dafür auch gekündigt werde, dann habe ich auch die Verantwortung zu sagen, wenn etwas nicht in diese Richtung geht, wie ich mir das vorstelle, dass es nicht mir passt und nicht zu mir und nicht mehr zu mir passt. Und dann gab es einfach den Moment, wo sie mich menschlich verloren haben. Und wenn man mich menschlich verliert, dann
Wen meinst du mit Sie? René Witte, Mike Nowak?
die Führung, ja.
Ja, die sportliche Leitung beim
Also ja,
TASV Eisenach?
genau.
Okay.
Und ich bin ein Mensch, der Herzblut hat und der mit Herz funktioniert. Und wenn ich in etwas, ich kann dann nur, ich kann dann nur Bob das rausnehmen, dass ich jetzt da ein neues Teil aufmache, wo er gesagt hat, Kretschmer ist ein emotionaler Typ, ein Herzensmensch und er legt sehr viel Herz in seine Arbeit. Und da würde ich sagen, bin ich genau gleich. Wenn du mich als Mensch verlierst, wenn das Herz weg ist, dann macht es keinen Sinn mehr, mit mir zu arbeiten. So.
Okay.
Und da bin ich selber dann auch konsequent. Und am Ende haben wir uns dann auch so auch geeinigt, dass wir sagen, okay, ich gehe meinen Weg, ihr geht euren Weg und so ist es jetzt.
Also, also das ist hier absolut nicht das Ziel, jetzt nochmal die ganze Situation in Eisenach aufzuarbeiten, Mischa. Und sowas, was du ja gerade skizziert hast, das kann passieren in einem Prozess, ja, dass egal ob das in einer partnerschaftlichen Beziehung ist oder in diesem Fall in einer sportlich-beruflichen, dass man irgendwann feststellt, hey, wir haben unterschiedliche Vorstellungen und das passt nicht mehr zusammen. Das ist das eine. Es ist euch aber ja nicht gelungen, dass, wie soll ich sagen, ja, also freundschaftlich wäre sowieso zu viel gesagt, aber friedlich im Einvernehmen, ja, dann zu regeln, sondern es war ganz offensichtlich, dass es große Konflikte gab bei euch dort in Eisenach. Warum ist es aus deiner Sicht nicht gelungen? Ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, besser zu managen, ja, diese Situation.
Also im Ersten, ich habe ja das auch lange versucht zu reflektieren und mir auch ein Bild zu machen, was ich da falsch gemacht habe, was ich da mitziehen kann. Fakt ist einfach, davon bin ich 100% überzeugt, das ist halt das Problem, was Erfolg mit sich bringt. Erfolg kann plötzlich Menschen blind machen, gierig machen, sich hinter falsche Sachen bringen. Und das ist für mich halt das, was passiert ist in diesem Verein. Man hatte zu viel, zu schnell Erfolg und die Strukturen waren nicht gut genug, um diesen Erfolg aufzufangen. Das heißt, man hat zu viel, zu schnell alles bekommen. Und das war meine Meinung, die Auffassung von dem Ganzen. Und deswegen würde ich es schon auch ein bisschen auf diesen Erfolg zurückschieben. So. Es ist crazy, jetzt in Berlin genau das Gleiche. Man kann sich nicht denken, wie kann man im größten Erfolg eines Vereins so etwas tun? Ja, es sind halt dann die Ansichten, die sich halt komplett ändern bei gewissen Menschen. Und wenn sich ein Mensch anfängt, da zu verändern, egal ob das links oder rechts ist, das will ich nicht beurteilen, und man fängt an, seine eigenen Werte zu verlieren, jetzt nur auf Eisenach betroffen,
Ja.
will ich da nicht auf Füchse Berlin reingehen, sondern nur auf Eisenach. Wenn man dann anfängt, die eigenen Werte über den Haufen zu werfen und gewissen Sachen anfängt zu entscheiden, die nicht sinnhaftig sind für das, was wir gesagt haben, eigentlich am Anfang, das wollen wir.
Die
Wir
nicht
wollen,
sinnhaft sind nach
genau,
deiner Auffassung.
nach meiner Auffassung,
Ja.
die nicht zielführend sind, die absolut nur um falsche Antriebe geht. Und das hat für mich dann nicht mehr gepasst. Und deswegen habe ich da auch gesagt, okay, wie gesagt, am Ende muss ich die Verantwortung tragen im sportlichen Bereich. Und wenn ich das nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr meinen Jungs hinstellen kann, sagen, hey, so und so ist es und so sieht es aus, so machen wir das und so wurde entschieden, und ich damit dann ein Problem habe, dann passt es für mich nicht mehr.
Okay. Bedauerst du rückblickend irgendetwas in diesem Prozess oder bist du im Reinen mit dir? Jetzt was das Auseinandergehen betrifft.
Ich bin 100% im Reinen mit mir selber. Ich hab mich immer korrekt verhalten zu jeder Person. Ich habe immer mitgeteilt, was mir passt und was mir nicht passt. Und ich habe am Ende zu jedem einzelnen Person, wo ich auch heute noch sehr dankbar bin, eine gute Beziehung. Ich glaube, meine Beziehung hat sich nur zu zwei Leuten in diesem Verein eher verschlechtert. Aber das hat auch mit Ego zu tun. Ist man in der Lage, sein Ego wegzulegen und an einem Tisch zu sitzen und die Lösung zu finden und dann nicht nachzutreten? Und da bin ich einfach nicht so. Ich bedauere nichts, ich schaue nicht zurück. Aber ich merke und spüre, dass natürlich immer noch ein paar Leute gerne nachtreten. Und da bin ich aber nicht so und ich versuche das definitiv nicht an mich ranzulassen. Mhm. Für mich ist wichtig, dass ich Eisenach, Stadt Eisenach, dem Club Eisenach, und der Club ist für mich mehr als nur eine Person, sehr, sehr dankbar bin für unglaublich schöne, magische 4 Jahre, vollgespickt mit unglaublichen Momenten. Und für das bin ich einfach den Leuten sehr, sehr dankbar und den Fans, eine gewaltige Fankultur dort und auch den Fans dort für alles dankbar. Mit einem riesigen Präsidenten. Und der Präsident ist einfach das Herzstück von diesem Verein.
Mhm. Abschließende Frage dazu. Es ist einfach, du schilderst und du bist hier zu Gast und dazu ist das ja auch da. Du schilderst einfach deine Wahrnehmungen, ja, und deswegen macht es überhaupt nicht irgendwie der Hintergedanke hier, Dinge aufzuarbeiten, die damals passiert sind. Da müsste man ja auch immer die Gegenseite mit einbeziehen, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn.
Ja, das will ich auch nicht. Ich will gerade sein.
Ich wollte nur noch abschließend dazu fragen, wenn du jetzt das nächste Mal, es wird ja irgendwann passieren, mit Stuttgart in Eisenach spielst, kannst du allen die Hand geben? Oder sind manche menschliche Beziehungen so angespannt durch diese Prozesse, dass das nicht mehr möglich ist?
Ich finde, man sollte den Respekt vor jeder Person nie verlieren. Nie. Egal, was geschehen ist, was passiert ist. Nein, ich kann jedem Menschen die Hand geben und auch jedem in die Augen schauen, weil, wie gesagt, ich habe transparent und offen kommuniziert. Ich war ehrlich, ich habe das mitgeteilt, was in mir drin war. Ich habe den Weg konsequent, so wie ich ihn angefangen habe, so habe ich ihn auch konsequent zu Ende gebracht. Am Ende habe ich das Ziel mit dem Verein zusammen erreicht. Wir haben gesagt, wir wollen in die Bundesliga, wir wollen uns da konsolidieren, wir wollen da uns eingrooven, damit wir in dieser Bundesliga bleiben. Das haben wir geschafft, also habe ich die Mission erfüllt und so kann ich die Mission abschließen und das erledigt anschauen und das nächste Kapitel aufschlagen. Deswegen, nein, ich helle keinen Groll und ich finde, das bringt auch schlechtes Karma mit sich oder schlechte Energie mit sich, wenn man da immer wieder nachtritt oder versucht, jemand anderem die Schuld zu geben. Ich komme nochmal auf das Wort zurück, kontrolliere, was du kontrollieren kannst. Ich kann mich und meine Reaktion kontrollieren und darauf will ich mich vor allem fokussieren, dass ich reinbleibe.
Und dir ist ja auch dort in einigen Fällen, in vielen Fällen etwas gelungen, von dem du uns vorhin verraten hast, dass es für dich ein ganz wichtiger Treiber ist und was ganz Wichtiges. Du hast Menschen geholfen, sich weiterzuentwickeln.
Hallo lieber Mischa, hallo lieber Markus. Ich wurde gebeten, etwas über Mischa zu erzählen. Erstmal vorab an dich, Mischa, ein riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, dass du, oder ich weiß, dass du einen riesengroßen Anteil hast an dem, was ich gerade erleben darf und an meiner Entwicklung, nicht nur sportlich, sondern auch persönlich. Und da wollte ich dir mal nochmal ganz kurz Danke sagen, weil ich ohne dich auf jeden Fall nicht da bin, wo ich jetzt bin. Und eine kleine witzige Anekdote, die mir so, oder ein kleiner Tick, der mir in Erinnerung bleibt immer. Ich weiß gar nicht, ob er das immer selber mitkriegt oder realisiert. Ich fand immer ganz lustig, da kann er gerne was drüber erzählen, wie er immer die Namen von verschiedenen Spielern verdreht. Das war auf jeden Fall immer ein kleiner Lacher, wo man sich mal kurz unter einem T-Shirt verstecken musste, aber dann auch ab und zu die ganze Mannschaft lachen musste, wenn das irgendwas ganz, ganz Blödes oder Offensichtliches war. Da kann er gerne mal was drüber erzählen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin ganz viel Spaß bei allem, was ihr noch so besprecht. Ich weiß auf jeden Fall, dass das mit Mischa sehr, sehr spannend ist und sein wird. Und ja, ganz liebe Grüße aus dem hohen Norden.
Ja, vielen Dank. Das war natürlich Margot Grigic. <Ja. lacht> Also, guck mal, auch von ihm Dank, ja, ähnlich wie bei Manuel Zehnder. Da scheint das angeschlagen zu haben, ja, worum es dir geht, ja, auch bei ihm.
Marco ist ein unglaublicher Typ, ja, definitiv. Aber es sind alle meine Jungs, die ich da kennenlernen durfte in Eisenach, sind unglaubliche Typen. Und natürlich gab es für einige Spieler schwierige Sachen, die sie nicht gespielt haben. Für andere waren es sehr, sehr schöne Momente. Marco ist, der ist mit sehr jungen Jahren ist er zu mir gekommen nach Eisenach. Ich weiß noch, der hat noch eine Banklehre gemacht gleichzeitig. Also in der zweiten Liga hat er noch als Bankkaufmann gearbeitet, also eine Bankausbildung gemacht. Und der war immer so auf zwei Stühlen gesessen. So. Es war unglaublich eine intensive und wichtige und witzige Zeit mit Marco. Ja.
Und ja, dieses. Und oft übrigens, also so wie er sich entwickelt hat, ja, dieses, was ja auch deine absolute Überzeugung ist, das scheint ja in deiner DNA drin zu sein, soll mir bloß keiner erzählen, was meine Limits sind. Also das scheint er ja auch vollumfänglich verinnerlicht zu haben, weil diese Entwicklung, die er geht und auch so, wie er jetzt in Flensburg auftritt, die Art und Weise.
Ja, aber das hat er nicht von mir. Also das ist, da muss ich, man muss ich
da musstest
sagen,
du gar nicht so viel machen.
Nein. Also was Sachen, was Mentalität anging, so jetzt auf dem Spielfeld, nur auf dem Spielfeld, da war Marco, der war anders als alle anderen. Marco war wirklich einer, der Junge übernimmt Verantwortung in jungen Jahren, hat in diesem Coburg-Spiel brutale Verantwortung übernommen.
Damals das Aufstiegsspiel.
Wahnsinn. Also der ist schon, also der ist auf dem Spielfeld schon abgezockter Hund. So. Und tut sich immer so, auch in den Interviews, wo ich teilweise höre von ihm. Aber was der Junge an Reife schon auf dem Spielfeld da hat, diese spielerische Reife, spielerische Intelligenz, das ist schon beeindruckend. Und deswegen... Auch deswegen bin ich überzeugt davon, dass der Junge eine unglaublich große Karriere hat. Und mich wäre es verwundert, wenn wir nicht irgendwann eines Tages lesen würden, den Welthandballer Marco Grgic.
Da würden jetzt wahrscheinlich manche sagen, um Gottes Willen, was hängt der mir da für einen schweren Rucksack um? Aber ich glaube, bei ihm muss man da keine Sorge haben, oder?
Schweren Rucksack? Für mich ist das kein schwerer Rucksack. So. Für mich ist das eher
du zeigst den Glauben
eine Perspektive auf. So. Und Marco hat alles, was es braucht. Alles. Mhm. Was wichtig ist für einen so einen jungen Menschen ist, dass er in seinen Strukturen, in seinen Tagesstrukturen, in seinen Abläufen, in seinen Habits gut bleibt, gut ist, viel dafür tut, bewusst dafür investiert und ein gutes Umfeld pflegt. So, wenn er das schafft, dann bin ich überzeugt davon, dass nichts im Wege steht.
Ja, du hast ja immer noch den ganz direkten Draht in die Familie Grgic hinein. Sein Papa ist ja dein Co-Trainer hier beim TVB Stuttgart und du hast sicherlich auch noch regelmäßig Kontakt mit ihm, also mit Marco direkt.
Ja, das ist so. Ich laufe dem Kontakt auch nicht hinterher. Er tut das auch nicht. Money ist eigentlich auch nicht so. Wir sind eher so, wenn wir uns dann sehen, dann ist es intensiv. Ja. Wenn wir uns per Zufall mal hören am Telefon, dann ist es lustig, intensiv und emotional. Aber jetzt viel hören würde ich nicht sagen. Ja, Marco hat mit seinem Papa einen unglaublich cleveren Papa an der Seite, der ihm in jedem Bereich helfen kann. So. Also handballerisch. Marco hat sehr, sehr viel von ihm übernommen und sehr, sehr viel von ihm bekommen. Und da hilft das Jugo-Blut, wie er das sagt, hilft ihm natürlich auch auf dem Spielfeld, diese Coolness zu haben. Und die haben ein super Umfeld und sein Vater schaut schon, dass da alles so läuft, dass es dem Jungen gut geht. Und ich liebe es, mit Dada zu arbeiten, der, auch wenn er sich immer ein bisschen in den Schatten stellt, das alles, was möglich
ist,
war.
Ist das Kokettiererei? Oder?
Musst du mir erklären, dieses Wort, verstehe ich nicht.
Naja, also ich meine damit, du sagst, wenn er sich ein bisschen in den Schatten stellt, sagt er das quasi aus Understatement oder sieht er sich wirklich noch nicht selbst in dieser Sphäre, in der du ihn zum Beispiel verortest, dass es für ihn keine Limits gibt als Handballer?
Ja, ich glaube, es ist für jeden Menschen schwierig, Komplimente anzunehmen. Es ist, glaube ich, auch für jeden Menschen schwierig, sich selber einzuschätzen, richtig, wo stehe ich dann wirklich oder wie wichtig bin ich dann überhaupt so. Er ist einer, der sich immer versucht, so unwichtig darzustellen. Und das ist nicht so, dass mir das stört, im Gegenteil. Dado hat ein unglaubliches Fachkompetenz und ich bin 100% überzeugt, dass er diesen Job Trainer sein in der Bundesliga selber machen könnte. Der hat ein riesen Wissen.
Achso, du sprichst über Papa Grgic.
Über Papa, ja, genau.
Achso, ich war jetzt gerade bei Marco.
Ah, Entschuldigung,
nee, ich liebe Papa.
Da habe ich dich falsch verstanden. Sein Papa könnte alles das, was ich mache, könnte er auch. Und ich schätze die Zusammenarbeit und ich sehe es auch genauso auf Augenhöhe, dass das nicht ein Ding ist, was ich da selber mache, sondern Dado und ich machen alles zusammen. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mich öffne auch in diese Situation, desto besser werde auch ich. Also wir wachsen zusammen und wir genießen die Momente zusammen. Über Marco mache ich mir keine Gedanken. Marco ist so, aber ich glaube, das ist auch, wenn sein Vater erzählen würde, ist es genau das Gleiche. Ich glaube, so viel hören sie sich auch nicht. Marco ist so wirklich, eigentlich, ich würde ihn beschreiben, ist ein Einzelgänger. Marco ist wirklich so einer, der zieht sein Ding durch, der macht sein Ding, seinen Weg. Der braucht keine Unterstützung von links und rechts. Darum sage ich, also 100% auch ohne mich, der hätte seinen Weg gemacht.
Ich glaube, Kretsche war es, von dem ich gerade erst gesprochen den Satz abgespeiert habe. Marco, der geht nicht nach Flensburg und wartet auf den Stammplatz, sondern der geht da hin und nimmt den sich. Ja. Der greift einfach zu.
Marco hat einfach etwas, was viele anderen vielleicht ein bisschen hemmen würden. So für jeden anderen wäre so ein Trikot, wie der SK Flensburg-Handewitt hat, einfach auch ein bisschen ja, Last,
ja.
Ein Druck. Und der Junge, der spielt, das gäb's das Trikot nicht. Und genau so geht er das an. Und er liebt, was er tut. Er hat unglaublich Spaß im Handballspielen. Das merkt man. Er versprüht eine brutale Sicherheit. Und für mich, ja, wie gesagt, also für mich ist er momentan mit Abstand einer der besten Rückraumlinke der Welt. Also ich sehe da nicht viele Positionen oder viele Leute, die vor ihm sind. Wenn man den Mut dann noch hat, ihn auch im Zentrum einzusetzen, in der Verteidigung, was ich auch als Stärke für ihn sehe, dann ist das ein kompletter Spieler, der, glaube ich, nach Nikola Karabatic für mich ein kompletter
Alter,
Spieler
Falte,
sein kann.
Jetzt gehst aber ins alleroberste Regal. Also du, gut für die deutsche Nationalmannschaft.
Das ist ein Glücksgriff, ja.
Ja. Und natürlich auch gut für die SG Flensburg-Handewitt und für
ihn selbst.
Abschließend zu diesem Teil 2. Der Wechsel nach Stuttgart, wir haben ja über Stuttgart schon am Anfang gesprochen, aber das nochmal ja, ganz konkret auf den Punkt gebracht, Mischa. Als dann dein neues Ziel bekannt wurde, haben schon viele, zumindest um mich rum, gefragt, hä? Wieso Stuttgart? Mhm. Und, was antwortest du darauf? Oder in genau. Dem Moment, als du dich entschieden
ja.
hast, nicht jetzt, wo du ja schon viele zusätzliche Erfahrungen gemacht hast hier in Stuttgart, aber in dem Moment, als du dich für Stuttgart entschieden hast, warum Stuttgart?
Genau aus diesen Aspekten, wo ich auch selber versuche eigentlich mitzugeben. Es geht um Persönlichkeiten, es geht um Menschen. So. Und ich habe versucht, rauszufinden, zu analysieren, was brauche ich als Mensch, dass ich funktionieren kann, was brauche ich als Mensch, als Trainer, damit ich selber Bestleistungen bringen kann. Und Stuttgart oder die Gespräche mit Jens und mit Jürgen haben mir einfach sehr schnell gezeigt, dass da gleiche Typen, gleiche Charaktere am gleichen dran sind, mit der gleichen Vision. Und dann war für mich relativ schnell klar, hey,
also Jürgen Schweikart, Jens
Bürkle. Genau. Es war für mich schnell klar, ich will ein Teil von dieser Geschichte werden, mhm. weil hier wird eine Geschichte stattfinden. Und wie gesagt, ich nehme mich selber nicht so wichtig, weil ich einfach auch weiß, was ich selber auch gut gehört habe, was ich weitergeben kann. Eine Hand alleine kann nicht klatschen. So, und ich kann alleine mit meiner Hand nicht klatschen. Und deswegen brauche ich andere und es braucht mehrere. Und es braucht Leute, die den Mut haben, mit mir diese Geschichte angehen zu wollen und zu schreiben. Und das ist einfach Jens und Jürgen hatten die gleichen Visionen und die gleichen Ziele, die gleiche Energie. Wir haben fast das gleiche Alter. Uns verbindet auch eine gewisse Fachkompetenz im Handball. Und das alleine hat mich einfach davon überzeugt, dass das hier dass das Richtige ist für mich.
Abschließend, wie, ich weiß ganz bewusst nicht nach dem genauen Zeitpunkt, weil das würde ja deiner Philosophie widersprechen, aber wie überzeugt bist du davon, dass der TVB in deiner Zeit hier in Stuttgart einen Titel gewinnt?
In den nächsten 5 Jahren bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir ganz Großes erreichen werden. und wir werden in diesen 5 Jahren den Titel feiern.
Finde ich echt bemerkenswert, dass du das. Ja, das hat ja auch was mit Trauen zu tun und die Überzeugung auch ausstrahlst, dass das passieren wird. Das ist abgespeichert
und wir werden es beobachten. Das wahrscheinlich mehrmals hören.
Da kannst so. Du, ja, das wirst du noch ein paar Mal von mir aufs Brot geschmiert bekommen.
Das mag
ja?
sein und ich werde es nach vorne nehmen im richtigen Moment.
Danke für den Moment. Ganz kurzer Break und dann noch die 7 schnellen Fragen zum Abschluss. Ich weiß nicht, ob du mit dieser Sitte vertraut bist. Mach dir keine Sorgen, wir steuern dich
Alles
dadurch.
Klar.
Gleich geht's los. So, letzte Runde, Hand aufs Herz mit Mischa Kaufmann. Die 7 schnellen Fragen vom Mindset her. Mischa, welcher Sportler hat dich am meisten beeindruckt?
2. Vom Mindset her 2. Das ist Kobe Bryant und Tom Brady.
Wir sagen ja 7 schnelle Fragen, deswegen frage ich auch nicht nach, warum. Und das lassen wir einfach so stehen.
Ich kann das gerne sagen. Die sind einfach brutal konsequent, also relentless, bedingungslos.
Relentless, konsequent, ja. Bedingungslos.
Und das, was sie tun, machen sie einfach mit einer unglaublichen Überzeugung.
Wen Spieler würdest du gerne mal trainieren? Ist ein bisschen fies, die Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
Welchen Spieler ich gerne mal trainieren würde? Da habe ich auch 2. Ich war unglaublich ein Fan von Stefan Löfgren und von Magnus Wieslander. Die 2 würde ich gerne noch trainieren einmal.
Also, ich weiß sofort, ja, warum du auf die beiden kommst, aber das, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das aussehen könnte, jetzt im fortgeschrittenen Alter, die beiden noch
zu Alles ist möglich.
Vielleicht auf dem
Alles
Golfplatz, ich habe keine Ahnung.
Alles ist möglich.
Alles ist möglich, in Ordnung. Ich werde es den beiden ausrichten, mal
Sehr
schauen.
Gerne.
Du hast ja vorhin ganz kurz schon anklingen lassen, dass du gerne tauchst, glaube ich. Gell?
Getaucht habe.
Du tauchst nicht mehr?
Nein.
Wieso?
Gesundheitliche Gründe.
Okay. Sag mir, was wäre dein Traumziel gewesen zum Tauchen? Gab es das jemals?
Naja, das hat eigentlich relativ locker angefangen und das ging dann dahin, dass ich in der kürzesten Zeit, das war glaube ich 9 Monate, jegliche Tauchausbildung hatte, die man haben kann. mein Buch war vollgespickt, glaube ich, jetzt sind es 55 Abis, also 55 Ausbildungen, die ich da abgeschlossen habe. Vom Rescue Diver bis zum Master Diver, bis zum Specialty Diver, bis zum Höhlentaucher, bis zum Rebreather Taucher. Ich habe dann Tiefentauchen angefangen und bin schon auf gewisse Tiefen runter, die schön waren.
Zu Was war das Tiefste? Sorry, aber das interessiert mich jetzt schon.
Ja, das Tiefste war wirklich sehr tief. Ja.
Ich habe null Ahnung vom Tauchen. Was ist sehr tief?
Also offiziell waren es, glaube ich, 76 Meter, aber sehr tief. Ich glaube, wir waren da schon noch ein paar Meter tiefer drunter.
Alter, ja, da müssen wir mal gesondert irgendwie drüber sprechen, weil ich finde das faszinierend, aber ich habe es noch nie ausprobiert. Ja. Ja. Was ist der schönste Urlaubsort in der Schweiz?
Ja, Grindelwald.
Okay.
Idyllisch, Berge.
So wie man sich's vorstellt,
passt auf alles,
der Postkarte. Ja.
Richtig.
Kennst du den Handball-Fantasy-Manager Start 7 von der HBL?
Habe ich schon gehört, ja, aber habe ich selber nicht.
Ja, aber wir können das jetzt ja zum Spaß mal ganz kurz spielen.
Ja, ja klar.
Du, und zwar, weißt am allerbesten, ohne lange nachzudenken, wir stellen jetzt deine erste 7 auf, so wie sie dir in den Kopf kommt, ja, für jede Position. Wen nimmst du im Tor? Also jetzt aktuelle Bundesligaspieler.
Milan Vujovic.
Hoppla, vom TVB Stuttgart.
Ja.
Sehr gut. Links außen?
Da würde ich Patrick Zieker nehmen oder Ivan Schneider.
Du bist ja, ziehst du das jetzt durch, oder?
Das zieh ich konsequent durch.
Gut, okay, du nimmst den kompletten TVB Stuttgart, dann können wir es abkürzen.
Richtig.
So. So, wir haben ja ein Jubiläum in diesem Jahr. Wir feiern 60 Jahre Handball-Bundesliga. Mhm. Hast du irgendeine Szene oder eine Begebenheit im Kopf, wo du sagen würdest, das ist dein persönliches Highlight in 60 Jahren Bundesliga, was auch immer?
Mein persönliches Highlight?
Ja. Puh. Das kann alles sein.
Etwas, ja, was dich persönlich getroffen hat.
Das kann alles sein.
Oder was du
also persönlich betroffen
beobachtet nicht, hast.
Was für mich beeindruckend war, war wirklich die Saison, wo Kiel ohne Niederlage Meister geworden
zu null.
Ist. Ja. Ja. Das ist für mich schon, ich glaube, das gab es bis jetzt noch nie. Das ist das erste Mal, das letzte Mal gewesen.
Und jetzt hast du es schon wahrgenommen? Halten viele ja. den SCM offenbar für so stark, dass
muss
das
ich,
jetzt,
ja, muss ich ehrlich sagen,
dass das wiederholbar sein könnte?
Das könnte nach langer Zeit wieder mal wiederholbar sein, ja. Es kommt darauf an, wie gierig und wie hungrig die Jungs bleiben, aber grundsätzlich traue ich dem Magdeburger das definitiv zu, ja, dass die ohne Niederlage durch die Saison gehen.
Ich erinnere mich noch dran, damals war Alfred Gislason ja in Kiel Trainer. Der war dann am Ende so besessen, dass er dann noch irgendwie am Torverhältnis irgendwie, bis die Spieler ihm dann den Vogel gezeigt haben und gesagt haben, jetzt ist gut, ja. Zu null okay, aber nicht noch hier mit Torverhältnis.
Ja.
So, letzte Frage. Auch das ist gute alte Sitte bei uns. Wir fragen unsere Gäste immer, wen wir mal einladen sollten zu Hand aufs Herz.
Wen man mal einladen sollte aufs Hand aufs Herz, wie lange darf ich überlegen?
Ich gebe dir 10 Sekunden. Wir müssen hier mal Schluss machen. Du hast ja noch andere
Anschlusstermine.
Aber
ich will ja auch etwas Gutes mitgeben. Muss er von der Bundesliga sein?
Nein.
Dann würde, was ich glaube ich wirklich cool fände, ist mal so eine neue Mentalität, neue Kultur vielleicht. Carlos Ortega war es schon mal.
Nein,
super. Carlos Ortega. Würde ich sagen, das wäre mal Barcelona-Trainer, cool, Ansichten, Bundesliga-Erfahrung. Ich mag ihn sehr als Trainer und ich würde gerne mal Carlos Ortega hier hören. Ja.
Super Idee. Ich habe ihn während seiner Hannoveraner Zeit auch kennengelernt. Hochinteressanter Gesprächspartner. Jetzt haben wir bloß ein Problem. Vielleicht kannst du noch mithelfen, einen Sponsor zu finden, der mir die Reise zu ihm nach Barcelona finanziert. Aber super Idee, vielen Dank.
Okay. Micha,
2 Stunden, 15 Minuten sehe ich hier am Tag vor dem Derby. Ich sage ganz herzlichen Dank.
Ich danke
vielmals. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diese vielen spannenden Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ein besseres Bild, wie du tickst als Mensch, als Trainer. Und habe ich so jetzt auch noch nicht so oft erlebt in dieser wunderbaren Podcast-Reihe, dass jemand einen Titel quasi prognostiziert für einen Verein, der bislang noch keine Titel geholt hat. Ich bin super gespannt. Ich bin einfach super gespannt, Micha. Und wenn man gesehen hat, was du bislang erreicht hast, dich zu unterschätzen, wäre fahrlässig aus meiner Sicht. Vielen Dank, Micha.
Ich danke euch vielmals. Es hat riesen Spaß gemacht.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ja, und schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei Hand aufs Herz, eurem Lieblingspodcast. In 2 Wochen ist Annette dann wieder dran, also bleibt uns gewogen. Bis dahin, habe die Ehre. Ciao.